Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der Fußballfrequenz. Mein Name ist Nick Kassner und ich habe mich auf den Weg zum Fanprojekt Karlsruhe gemacht, denn ich durfte mich mit Volker Körenzig und Sebastian Steiniger über die Ermittlung gegen sie, Hashtags Beugehaft und Geldstrafen, unterhalten. Das große Thema, um das sich letztlich alles dreht, ist am Ende das Zeugnisverweigerungsrecht. Es wird deutlich, dass ohne dies alles in Frage steht, was Fanprojekte in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, auch an den Geschäftsführer des Stadtjugendausschusses Karlsruhe, Daniel Meschin. Den hört ihr zu Beginn und dann Volker und Sebastian. Ich entschuldige mich hiermit schon mal für den schlechten Ton meinerseits bei der Aufnahme, aber der Tag war eigentlich einer, um im Bett liegen zu bleiben. Es ging so ziemlich alles schief, was irgendwie nur schief gehen konnte. Ein besonderer Dank geht an Ole nach Hamburg. Sollte es von Seiten der Staatsanwaltschaft oder den Ultras Karlsruhe Interesse an einer Aufnahme geben, ich komme gerne nochmal in eure Stadt. Meine erste Frage wäre, Smartphones von Fans, dass man die einzieht und durchsucht, ist das normal?
Das ist jetzt eher dann eine sehr spezifische juristische Frage. Ich gehe fest davon aus, dass das, was die Ermittlungsbehörden getan haben, sie schon im Rahmen dessen getan haben, was sie tun dürfen. Die Frage, die sich für uns ja eher stellt, ist, warum unsere Mitarbeitenden, die auch nur ihren Job gemacht haben, da ins Visier der Ermittlungsbehörden gekommen sind.
Gibt es da schon irgendwie einen Erklärungsansatz für?
Na, da gibt's viele Spekulationen und die Vorfälle hier in Karlsruhe, die haben ja auch weite Kreise gezogen. Und natürlich ist klar, dass der Ermittlungsdruck sehr, sehr hoch war. Es sind ja auch erhebliche Dinge geschehen im Stadion. Und ohne dass ich und ich glaube auch nicht die breite Öffentlichkeit da genaue Informationen hat, ist ja Fakt und auch kommunizierter Fakt, dass es Geschädigte gibt. Und natürlich ist total klar, in einem Rechtsstaat, dass Ermittlungsbehörden herausfinden müssen, wer hat zu Schädigungen geführt, welches Verhalten hat Menschen geschädigt und wie kann man dies sanktionieren. Und die Frage ist aber trotzdem, und das ist die Position, die ich als Geschäftsführer vom Stadtjugendausschuss vertrete, trotzdem ist es meiner Meinung nach der falsche Weg, wenn MitarbeiterInnen aus der sozialen Arbeit, die nur ihren Job machen, dann ins Visier kommen und dann herbeigezogen werden und dadurch dann auch die ganze Vertrauensbasis ihrer Arbeit und auch der Arbeit von Fanprojekten an anderen Orten implodiert, weil offensichtlich der Ermittlungsdruck so hoch ist, dass man bereit ist, alle möglichen und denkbaren Wege zu gehen. Bei vergleichbaren Konstellationen in der Vergangenheit war das eben nicht der Fall.
Die Information habe ich auch von anderen Fanprojekten, dass das durchaus vorkommt. In der Regel ist es dann wohl aber so, dass das ja nicht gleich vor Gericht landet, sondern dann eben auf anderen Wege irgendwie aus der Welt geschafft oder geklärt wird. Wie ist das in diesem Falle? Also die Beugehaft ist ja jetzt vom Tisch, dafür ist ja jetzt die Geldstrafe anberaumt, die ja, sollte das so eintreten, dafür sorgen würde, dass es einen Eintrag im Führungszeugnis gäbe, weil man wäre ja dann vorbestraft. Wie ist das dann mit der sozialen Arbeit? Also eigentlich könnten Sie sich ja dann oder könnten Sie ja den Job an den Nagel hängen und dürften in diesem Bereich vermutlich dann ja auch keine Arbeit mehr finden, oder?
Doch, aber das ist ja auch nicht die aus meiner Sicht entscheidende Frage, um das ein bisschen aufzugliedern. Erste Damoklesschwert, also eine mögliche Beugehaft, war ja im Rahmen des Strafverfahrens gegen die potenziellen Täter. Da sollte eine Aussage erzwungen werden. Ich glaube, den Ausdruck Beugehaft kennen die allermeisten noch aus den Ermittlungen gegen den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und die Frage, ob er seine Spender der schwarzen Kassen verrät. Damals gab es auch von einzelnen AkteurInnen dann das Argument zu sagen, na, wenn er es nicht verraten möchte, Beugehaft ist eine Möglichkeit, aber Beugehaft ist ein total exotische und ganz, ganz selten nur praktizierte Möglichkeit, um Aussagen zu erzwingen. Und für meine Kolleginnen war es total klar zu sagen, wir werden nicht gegenüber unserem Klientel, gegenüber den Menschen, die uns vertrauen, aussagen. Das war natürlich auch eine große Drucksituation, dass immer im Raum stand, ihr müsst irgendwann vielleicht doch aussagen, vielleicht gibt's Beugehaft, die bleibt dann so lange bestehen, bis maximal 6 Monate, bis ihr aussagt. Und dann wäre man ja permanent vor die Frage gestellt worden, wie lange halte ich das aus, wann sage ich überhaupt aus? Das war eine unzumutbare Situation, die, wenn man sich da reindenkt, total nachvollziehbarerweise wirklich schrecklich ist für die Kolleginnen, für unsere 3 MitarbeiterInnen, die in der sozialen Arbeit, in diesem Bereich Fanprojekt gearbeitet haben. Und da war die Position, man sagt nicht aus. Da wurden ja auch Ordnungsgelder verhängt. Das ist sozusagen im Vorfeld zu einer möglichen Beugehaft. Und dann war halt dieses Momentum, wird jetzt Beugehaft beantragt oder eben nicht. Und dann auch hat sich die Justiz dafür entschieden, in dem Fall Beugehaft nicht als das geeignete Mittel zu sehen und zu sagen, nee, das wäre tatsächlich unverhältnismäßig. Ich möchte noch dran erinnern. Niemand hat scheinbar ernsthaft geprüft, ob jetzt in dem Fall der Millionen in den schwarzen Kassen irgendwie Beugehaft notwendig gewesen wäre, um da ein Ehrenwort zu brechen. In dem Fall stand es zumindest realistisch im Raum, hat auch deutlich gemacht, wie schwierig es ist, dass die gesetzliche Grundlage eben so ist, wie sie ist, dass es kein Zeugnisverweigerungsrecht für weitere Bereiche der sozialen Arbeit gibt. Das gibt es eben nur im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung, der Drogenberatung, nicht in der Straßensozialarbeit, nicht bei den Fanprojekten. Und das war die ersten Momente, wo wir gebibbert haben und gedacht haben, was passiert, jetzt gibt es wirklich Beugehaft, die gibt es nicht. Und jetzt in der Folge ist es so, dass die Staatsanwaltschaft ein eigenes Verfahren gegen unsere MitarbeiterInnen anstrebt, nämlich wegen Strafvereitelung. Also jetzt sagt man konkret, losgelöst von den Ermittlungen, die es gegen die Aktiven aus der Fanszene gab, zu sagen, so wie ihr euch im Rahmen dieses Strafverfahrens gegen die Beschuldigten verhalten habt, das macht es notwendig, gegen euch ein eigenes Verfahren zu machen. Und dadurch wird das Ganze nochmal pervertiert. Jetzt heißt, ihr habt nicht nur rechtswidrig, sondern massiv rechtswidrig gehandelt. Wir erwirken Strafbefehle, die, wenn ihr sie akzeptieren würdet, tatsächlich zur Folge hätten, dass sie vorbestraft wären. Ich glaube nicht, und das wäre auch bei anderen Trägern, glaube ich, nicht so, dass dann automatisch hieße, als Vorbestrafte habt ihr keine Perspektive im Bereich der sozialen Arbeit oder der Kinder- und Jugendarbeit, aber sie wären als Menschen vorbestraft, obwohl sie sich eigentlich nur in ihrem beruflichen Zusammenhang total korrekt und richtig verhalten haben, so auch wie wir es als Träger und auch andere Akteure in diesem Sicherheitskonstrukt, wo die Fanprojekte ein Teil sind, verhalten mussten. Man muss ja auch sagen, sie haben nochmal im ganz Speziellen nach diesen Vorkommnissen mit Tätern und Opfern gearbeitet. Sie haben, man kann es vielleicht ein bisschen allgemeiner beschreiben, ein Versöhnungsgespräch initiiert. Dadurch sind sie an Erkenntnisse gelangt, die für die Staatsanwaltschaft interessant gewesen wären. Und die zu verraten, macht nicht nur ihre Arbeit ad absurdum, sondern führt auch an vielen anderen Orten, wo Leute das mitbekommen hätten, jede Arbeit, jede Form der sozialen Arbeit in diesem besonderen Bereich der Fernprojekte eigentlich unmöglich, weil dann sagt man auch in München, in Nürnberg, in Stuttgart, ja, mit euch rede ich überhaupt nicht und vor allem nicht über Dinge, die ich falsch gemacht habe, weil ihr müsst doch dann eh aussagen oder werdet herangezogen. Ja.
Also ich frage jetzt mal ganz naiv, Karlsruhe ist ja jetzt keine Großstadt, gibt es da keine Anlässe oder irgendwie offizielle Veranstaltungen, wo man sich über den Weg läuft, wo man darüber mal sprechen kann? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sie nicht wissen, was sie da tun.
Na, man möchte schon, also das muss man als Karlsruhe natürlich weit von uns weisen, 300.000 Einwohner, das sind wir eine Großstadt und jetzt quasi mit dem Landkreis sind wir 1 Million. Also von daher hat es ja auch eine mediale Wirkung. Es war tatsächlich schon auch so, dass viele Entscheidungsträger aus der Politik, die Stadtspitze, die Verantwortungsträger, da das Gespräch mit sowohl mit den MitarbeiterInnen wie auch mit mir gesucht haben. Da war eine große Solidarität und Unterstützung da. Es ist aber jetzt nicht so, dass auf den Empfängen, auf denen ich bin, da auch dann die Staatsanwaltschaft zugegen ist und man dann sagt, nee, versteht ihr das, könnt ihr das mal lassen. Also auf, so funktioniert das Miteinander da nicht. Aber natürlich gibt's und gab es ja auch mit anderen Teilen der Sicherheitsarchitektur, auch der Polizei, Gespräche darüber, dass das, was jetzt passiert ist, im Zusammenhang mit den Vorkommnissen mit dem St. Pauli-Spiel, ja die gemeinschaftliche Arbeit, die ja im Interesse ja des Gemeinwohls ist, wo Polizei ein Teilakteur ist, wo die Stadt und das Ordnungsamt ein Akteur ist, wo das Fanprojekt ein Akteur ist, das alles ist erschüttert worden und das verantwortet, zumindest aus meiner Perspektive, die Staatsanwaltschaft an der Stelle. Und warum da dann, ja, Aber in einem Rechtsstaat ist eben auch nicht so, dass jetzt die Politik sagen kann, jetzt bitte macht mal langsam und so weiter. Darauf muss die Staatsanwaltschaft schon selber kommen. Und da muss man ihr zur Verteidigung, also zur Verteidigung der Ermittlungsbehörden im engeren Sinne schon sagen, sie agieren da ja total auch im rechtlich korrekten Bereich, aus unserer Sicht zwar unverhältnismäßig, aber es gibt leider eben dieses Zeugnisverweigerungsrecht nicht und es braucht es dringend und ich hoffe sehr, dass die Ampelkoalition es noch schafft, jetzt auf der Zielgerade hin zur nächsten Bundestagswahl da nochmal Bewegung reinzubringen und tatsächlich auch eine Veränderung des Paragraphen 53 der Strafprozessordnung insoweit zu erwirken, dass enge Bereiche der sozialen Arbeit, eng definiert, nicht die soziale Arbeit als Ganzes, aber dort, wo die vertrauensvolle Beziehungsarbeit existenzielle Grundlage ist, dort wo auch eine Trägerstruktur da ist, dass man sagen kann, in einem staatlichen Auftrag mit staatlichen Geld, mit Kontrollmechanismen und dann auch nur für den engen Bereich der Beziehungsarbeit, da braucht es dringend ein Zeugnisverweigerungsrecht für die Kolleginnen und Kollegen, sonst kann man die Arbeit in der Form so nicht weitermachen zukünftig.
Letzte Frage, konnten sich die Mitarbeiter darauf verlassen, dass ihr da ja ihnen zur Seite steht oder gab es da vielleicht auch mal den Moment, wo ihr gesagt habt, weiß nicht, müssen wir vielleicht mal überdenken oder ja, wie war das mit der Solidarität?
Ja, natürlich, die konnten sich auf uns verlassen, die mussten sich auch auf uns verlassen, weil es ja nicht so war, dass sie irgendwas gemacht haben, wo wir dann sagen könnten, ihr habt falsch gehandelt und jetzt läuft auch unsere Maschinerie, wie man eben bei Fehlverhalten von MitarbeiterInnen reagiert, sondern es war ja so, dass wir über jeden Schritt informiert waren und wir nach wie vor, und ich auch nach wie vor sage, die haben ihre Arbeit gemacht und die haben ihren Job gemacht. Man muss vielleicht aber auch dazu sagen, dass in der Phase, wo die Beugehaft im Raum stand und auch jetzt, wo sich das Ganze neu sortiert und neu ruckelt und es natürlich auch viel Veränderungen gab, also mit den Ultras hat es was gemacht, was die letzten Monate in Karlsruhe war, mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Fanprojekt hat es was gemacht und das geht auch nicht an uns als Träger vorbei. Das bedeutet, ich halte es für ganz, ganz wichtig und einen wichtigen Teil der Arbeit des Stadtjugendausschusses als Ganzes, dass sportbezogene, vom Fußball ausgehende Jugendsozialarbeit stattfindet. Ich glaube, das ist ein wichtiges Handlungsfeld, wo man junge Menschen gut erreichen kann, wo man sie gut begleiten kann, wo auch möglicherweise die Delinquenz-Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit ist, zu sagen, nee, das ist scheiße, was ihr gemacht habt, lass uns mal drüber nachdenken, wie es besser geht. Und wenn ich die Ultraszene anschaue, da ist da auch wahnsinnig viel Gutes drin, da ist wahnsinnig viel Energie drin, hat sich in der Corona-Zeit gezeigt, soziale Verantwortung übernehmen, solidarisch sein, sich um die Schwächeren in der Gesellschaft kümmern, gegen eine Kommerzialisierung des Fußballs angehen, für Demokratisierung in Vereinen kämpfen und streiten, das sind alles gute Dinge, die man unterstützen sollte. Aber in meinem Kopf, und nicht nur in meinem Kopf, sondern auch im Kopf vom Leiter vom Fanprojekt, von den Mitarbeitern dort und von dem zuständigen Abteilungsleiter ist schon auch, wenn die Arbeit so existenziell erschwert wird, die vertrauensvoll arbeiten mit den Ultras-Gruppierungen, also dort, wo es eigentlich vielleicht am wirkungsvollsten ist, Fanprojekt, muss man schon überlegen, braucht es dann eine Veränderung der Arbeit der Fanprojekte an sich? Vielleicht dann eben nicht mehr so, wie es in den vergangenen Jahren war, muss man dann die Arbeit auch ein bisschen neu erfinden, aber für uns als Träger stand nie in Frage, dass wir sagen, das machen wir nicht mehr, aber wenn die Ultra-Gruppierungen sich jetzt in den nächsten Jahren noch weiter dann von jeder Form von Sozialarbeit distanzieren, weil sie halt denken, das ist der verlängerte Arm der Staatsanwaltschaft im schlimmsten Fall, dann muss man natürlich überlegen, wie und wo findet dann noch Fanprojektarbeit statt, wie muss die sich auch neu erfinden, weil die ist wichtig, die ist wirkungsvoll und ich hoffe eigentlich eher, dass wir jetzt durch dieses Tal der Tränen hinausgehen und danach hoffentlich auch mit Unterstützung des Gesetzgebers eine gute Grundlage haben zu sagen, diese Form der sozialen Arbeit ist wahnsinnig wichtig und wertvoll für die Menschen, die wir erreichen wollen, aber als mittelbare Auswirkung auch für die Sicherheitslage insgesamt an den Standorten, wo Profifußball stattfindet, weil den möchte ich mir auch nicht vorstellen ohne die Arbeit der Fanprojekte an den einzelnen Standorten und dann hoffe ich eher, dass die Fanprojektarbeit aus diesem, ich sag's nochmal, Tal da drin hinausgeht und eigentlich in ihrer Bedeutung und Wichtigkeit gestärkt auch zukünftig dann, dass da ein guter Job gemacht werden kann, ja.
Ich sitze heute im Fanprojekt in Karlsruhe. Und auf der linken Seite von mir sitzt Volker Körensich. Hallo Volker.
Hallo.
Und auf der rechten Seite?
Sebastian Schanecker.
Herzlich willkommen, ihr beiden.
Servus.
So, warum wir hier sind, können sich wahrscheinlich jetzt schon der eine oder andere Hörer denken. Viele werden es aber vielleicht auch gar nicht wissen. Von daher steigen wir mal in das Thema ein. Vorher aber in der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und habe gesehen, dass du... Ich habe gelesen von dir, dass du mal in der Jugend des KSC gespielt hast. bis zur A-Jugend. Warum hat es zum Profi nicht gereicht?
Ja, das ist natürlich eine schöne Frage zum Einstieg. Also ich bin Fußballer von Geburt an gefühlt, habe vor dem KSC auch in Mönchengladbach gespielt, auch dort in der Jugend, bin dann in der C-Jugend gewechselt zum KSC. Früher hieß noch C-Jugend, heute ist ja U14, glaube ich, oder U12. Habe dann die zwei Jahrgänge C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, also drei Jahrgänge eigentlich, durchgezogen. Immer, früher war es immer so, es gab immer C1, C2, B1, B2, A1, A2. Und es war egal, wie gut man war, hat man immer im jüngeren Jahrgang gespielt. Also das ist heute auch ein bisschen anders, aber damals gab es eben diese Jahrgänge, die unterschiedlichen, und die haben zusammen gespielt. Und war auch immer dann immer in der ersten, also im C1, B1, A1 war ich auch. Und dann im letzten Jahr ist halt einiges nicht so ganz gut gelaufen in meiner Geschichte. Und das war damals so wie heute, wenn man dann irgendwann mal schwächelt, ist mal weg vom Fenster. Und so war es bei mir eigentlich auch. Im letzten Jahr A-Jugend habe ich ein, zweimal nicht funktioniert. So früher, es gab ja keine Handys. Da wurde noch zu Hause angerufen, abends um 21 Uhr bei den Eltern. Und wenn du da nicht da warst, hattest du ein Problem. Ich hatte dann ein Problem. Und so bin ich nicht in die nähere Auswahl gekommen für einen Profivertrag. Das ist schade. Im Nachhinein muss ich aber sagen, wenn ich jetzt nicht wäre, dieser 60, wenn ich mir angucke, was aus mir vielleicht mit einem damaligen Profivertrag und dem damaligen Verdienst, den man damals auch hatte, der nicht zu vergleichen ist mit heute, glaube ich, bin ich ganz froh, dass ich einen anderen Weg habe einschlagen können und jetzt hier mit einem sicheren Arbeitsplatz sitze, weil ich glaube, die in den Jahrgängen Profi geworden sind, die haben heute alle gefühlt nichts mehr.
Gibt es da Namen, die es aus der Jugend, also in der, aus hab, der Jugend geschafft haben?
Also Dietmar Roth ist ein bekannter, der war KSC, dann Schalke und Frankfurt zum Schluss. Der war bei uns im Jahrgang. Dann Axel Kahn, der es aber auch nicht geschafft hat. Das ist der Bruder vom Olli Kahn. Der war in meiner Mannschaft, der hat einen Vertrag bekommen. Hat aber dann auch nur, ich glaube, zwei Jahre, das war im Zusammenhang mit dem Vertrag vom Olli zusammen, hat er auch einen Vertrag dann bekommen. Das sind so aus meinem Jahrgang die zwei, die man eigentlich kennt. Drunter wüsste ich jetzt gar nicht, ob da noch irgendeiner groß. Bührer hieß mal einer, aber der hat auch nur zwei, drei Jahre in der KSC gespielt. Also in meinen Jahrgängen hat es eigentlich nur der Dietmar Roth als Fußballer, als Profifußballer geschafft.
Wie das immer so ist.
Und bei den in Mönchengladbach, der Hans-Georg Dresen, falls das noch ein Begriff ist, ja. Schorsch Dresen. Hier wird es der letzte Libero in Deutschland, wurde er genannt. Nach Franz Beckenbauer noch, gab es noch eine Weile den Libero, und das war mein Jahrgang in Mönchengladbach.
Frage an dich, wie bist du zum Fanprojekt hier in Karlsruhe gekommen?
Ja, auf so eine glorreiche Fußballkarriere kann ich nicht zurückgucken. Ich war aber tatsächlich immer sehr stark mit dem KSC sozialisiert irgendwie. Also ich bin schon ganz früh ins Stadion gegangen, und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann ohne Begleitung gehen durfte, bin ich auch tatsächlich wirklich regelmäßig. Ich habe dann während meinem Zivildienst versucht, so eine 34er-Saison zu machen. Das habe ich dann auch geschafft. Und das war so damals in den zwei Aufstiegsjahren 2007. Und habe dann eigentlich mit der Beendigung meiner Schule irgendwie und durch meine Fußballaffinität und durch diese ganze KSC-Geschichte überlegt, was kann ich beruflich machen, und habe dann vom Fanprojekt quasi, ja, Kenntnis bekommen. Also ich war tatsächlich nie selber dort als Jugendlicher, aber ich habe dann eben bekommen, dass es diese Arbeit gibt, und sagen, soziale Arbeit und Fußball schien mir schon in dem Alter irgendwie als ziemlich sinnvoll, und habe dann tatsächlich wirklich gezielt angefangen, soziale Arbeit zu studieren, um im Fanprojekt arbeiten zu können. Also ich habe tatsächlich nicht soziale Arbeit studiert, wie das vielleicht so der eine oder andere macht, weil er nicht so richtig weiß, was danach kommt, sondern ich habe soziale Arbeit studiert, weil ich wusste, ich brauche das, um im Fanprojekt Arbeit machen zu können, und habe dann auch schon während meinem Studium tatsächlich hier im Fanprojekt mein Praxissemester gemacht. Und bin eigentlich dann da geblieben, tatsächlich seit 2010, ja. Genau, ich habe dann am Anfang immer ein bisschen so nicht ehrenamtlich, sondern so nebenher gearbeitet, so 420 oder was auch immer das für eine Basis damals war. Und genau, bin aber eigentlich seit 2010 mit Beginn meines Praxissemesters beim Fanprojekt gewesen, ja. Genau.
Ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs mit einem anderen Fanprojektmitarbeiter irgendwo in Deutschland gesprochen. Und er hat mir erzählt, dieses Fanprojekt gehört zu den renommiertesten, was es so gibt. Also auch mit zu den ältesten. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Werdegang dieses Fanprojekts erzählen?
Also ich bin beim Fanprojekt seit 26 Jahren. Svedberg ist gegründet worden 89. Einer der ersten. Als ich angefangen habe, gab es 12. Heute gibt es 74. Also da sieht man schon die Entwicklung in den letzten 26 Jahren, wie viele neue Fanprojekte dazugekommen sind. Als ich angefangen habe, gab es keine Ultras, da gab es Hooligans. Die gab es hier in Karlsruhe, das war so eine Hooligan-Gruppierung, die hieß Destroyer, also der Name ist Programm. Also das waren, also sie haben immer gesagt, wir sind 50, aber ich habe immer nur 25 gesehen. So viel waren das am Anfang und mit denen hatte ich auch am Anfang die ersten ein, zwei Jahre zu tun. Ich habe dann, wie gesagt, vor 26 Jahren angefangen, das war 98. Da fing das dann auch schon an in Italien mit der Ultrabewegung. Das war relativ schnell klar, dass das auch hier rüberkommt nach Deutschland. Und so war es dann auch. Also die erste Gruppierung hat sich ja 99 gebildet. Also da war ich gerade ein Jahr im Fanprojekt. Das war ein schwieriger Prozess. Also die Hooligans wollten den Platz nicht freimachen, logischerweise. Aber es hat dann über, sag ich mal, die Anfang der 2000er war das klar. Die neuen Gruppen wurden viel, viel, viel größer, viel mehr. Viel, viel mehr Menschen waren auf einmal so fasziniert von diesem Ultra-Gedanken. Und das war auch schon da klar, dass das hier in Deutschland nicht so wird wie in Italien. Weil in Italien ist es ja relativ politisch motiviert, auch gegen den Staat sehr ausgeprägt bis heute. Das war aber schon relativ klar in Deutschland, dass das hier so nicht kopiert wird, eins zu eins, sondern dass hier noch eine andere Intention dahinter steckt. Nämlich diese 24/7 Unterstützung für den Verein, für die Mannschaft, aber es ist ja eigentlich nicht die Mannschaft, sondern für den Verein. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den Anfangsjahren von meiner Arbeit. Und das hat sich bis heute hin sozusagen entwickelt. Renommiert sind wir, weil wir einer der Ältesten sind. Renommiert sind wir auch, weil wir einer der stabilsten Teams immer gehabt haben. Ich weiß nicht, wenn ich zusammenzähle, ich habe vielleicht fünf, also in den 26 Jahren gab es 5 oder 6 Mitarbeiter, die hier gearbeitet haben. Das heißt, wir haben immer ein stabiles Team gehabt, immer gute Mitarbeiter, immer eine gute, alle einen guten Zugang zu der Kernszene, also zu der Ultraszene jetzt. Wie du ja siehst, sind wir jetzt gerade in einer Baustellensituation, die war vorher nicht so. Da hatten wir sehr schöne Räumlichkeiten, sehr große. Das gehört auch zum Renommiert mit dazu. Und ich glaube, wir haben hier auch eine gute Szene, die im Gegensatz zu anderen Standorten eins ist. Ja, also klar kennen wir natürlich auch andere Standorte in Deutschland, wo untereinander sehr viel Rivalität ist. Manche reden gar nicht, also manche Gruppierungen haben auch Stress untereinander. Das ist hier eigentlich gar nicht. Klar, es gibt schon ab und zu mal Situationen, wo eine Gruppe eine andere Meinung hat wie die andere. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber wir haben ja hier diese Ultras 1894 Geschichte, wo alle Gruppierungen sozusagen als eine Gruppierung dann auftreten. Das ist, glaube ich, auch nicht so oft. Und ich glaube, das Gesamtpaket macht es halt, dass wir halt so einen Namen auch bundesweit, auch wenn du den Namen nicht nennen wolltest, wo du das Interview geführt hast.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Also ich glaube halt auch, die Ultraszene ist tatsächlich auch mit dem Fanprojekt gewachsen und andersrum. Ne? Also ich glaube, das gibt es tatsächlich in Deutschland. Ich glaube, Bremen, Dortmund, so die Standorte, die auch schon in der frühen Zeit gegründet wurden, können da auch ähnliche Erfahrungen berichten. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass diese Fanprojektarbeit sozusagen mit der Entstehung auch der Ultraszene und auch der in Karlsruhe sozusagen parallel sich entwickelt hat und wir teilweise Ultragruppen haben, die ins Fanprojekt gekommen sind als 12-, 13-, 14-Jährige und jetzt irgendwie ihr 20-Jähriges so Lärm gefeiert haben, die kennen halt auch das Fanprojekt von Anfang an und sind da sozialisiert worden, irgendwie mit dem Fanprojekt als Ultras. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes auch ein Stück weit, ne? Weil viele unserer Kolleginnen und Kollegen auch in Deutschland sind halt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren dazugekommen und hatten natürlich von Anfang an eine ganz andere Schwierigkeit, in die Fanszene reinzukommen, wie das jetzt bei uns der Fall war, wo der Volker ja schon sagt, mit 26 Jahren, der einfach im Prinzip die alle Ultras, die wir aktuell haben, mehr oder minder von Anfang an begleitet, ne? Das muss man einfach so auch festhalten. Und ich glaube, so eine Person wie der Volker oder so eine Stabilität und so eine Anlaufstelle ist natürlich schon, gerade im sozialen Bereich, wo es ja viel personelle Fluktuation oftmals gibt und so, ist das natürlich Gold wert, ne? Also auch für eine Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
ja. Steigen wir mal ins Thema ein. Berichtige mich, wenn ich was falsch habe. Um eine zu nehmen, November 22 gab es beim Spiel des KSC gegen St. Pauli eine Pyroshow auf Karlsruher Seite. Dabei wurden 11 Menschen verletzt. Wenn irgendwas falsch sein sollte, bitte reinspringen. Im Zuge dessen hat dann die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Ermittlungen eingeleitet, die unter anderem auch Hausdurchsuchungen bei Ultras zur Folge hatte. Dabei wurden auch Handys beschlagnahmt und gesichtet, wodurch die Staatsanwaltschaft erfuhr, dass es im Nachgang zu den Vorkommnissen ein Gespräch zwischen den Ultras und den verletzten Personen im Fanprojekt Karlsruhe gab. Was die Staatsanwaltschaft dazu veranlasste, die Fanprojektmitarbeiter, wir sprechen hier von 3 Personen,
ja,
vorzuladen, um eine Aussage aufzunehmen. Was von den Fanprojektmitarbeitern verweigert wurde. Soweit richtig?
Ja.
Die Geschichte geht zwar bis heute noch weiter, aber ich würde da gerne anfangen. Ich habe in dem Gespräch mit dem Fanprojektmitarbeiter erfahren, dass es durchaus öfter vorkommt, dass die Justiz Aussagen von Fanprojektmitarbeitern fordert. Kann man aktuell auch hören in Welle 1953, Ausgabe 190, einen Dynamo Dresden Podcast, in der Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dynamo zu Gast ist. Link findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. In der Regel wird das aber dem Verweis auf die Vertraulichkeit nicht weiter verfolgt. Anders in diesem Fall. Wie erklärst du dir Folge, dass die Staatsanwaltschaft weitergegangen ist und euch mit Beugehaft gedroht hat?
Also wie du das schon gesagt hast, ist auch nicht das erste Mal bei uns. Ich weiß nicht mehr 100%, aber ich glaube 5-mal ist diese Situation bei mir gewesen. Bei der Kollegin Sophia 2-mal, bei dir keinmal, also das erste Mal jetzt. Aber beim anderen Kollegen, der nicht mehr dabei ist, auch schon. Kollegen Dirk war das auch schon so. Also es ist kein neues Phänomen. Das Phänomen, was halt jetzt passiert ist, ist halt der nächste Schritt. Also dass wir eine polizeiliche Vernehmung hatten, das gab es schon in allen Fällen. Dass wir eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung hatten, gab es auch in allen Fällen. Und dann war aber immer bei der richterlichen Vernehmung spätestens Stopp. Nicht jedes Mal gab es eine richterliche Vernehmung. Also bei mir war es 2-mal von 5. Irgendwann ist es im Sand verlaufen, aus verschiedenen Gründen. Einmal, dass vielleicht schon alles aufgedeckt ist, also dass die Ermittlungsergebnisse so groß waren, dass sie unsere Informationen gar nicht mehr brauchten. Oder dass halt einfach irgendeiner in der Staatsanwaltschaft gemerkt hat, jetzt ist Feierabend. Das ist diesmal nicht so. Ich meine, wie unser Geschäftsführer eben ja schon im Vorgespräch angedeutet hat. Es gibt natürlich Spekulationen. Das hat immer mit Personen zu tun. Und das ist das große, was über dieser ganzen Arbeit drüber hängt, ist, dass wir ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, jede Woche in so eine Situation kommen können. Also, wenn man sich die Spiele anguckt, auch das Pauli-Spiel war so wie viele andere Spiele auch. Es gibt auch in anderen Spielen verletzte Personen bei Pyrotechnik. Es gibt auch in anderen Situationen verletzte Personen oder Straftaten, die wir natürlich auch mitkriegen. Nur wurden wir, ich sage jetzt mal ein bisschen locker, so wurden wir eigentlich in den letzten Jahren in Ruhe gelassen. Der Sebastian ist jetzt 13 Jahre da. Ich glaube, in den 13 Jahren war es nur dieser eine Fall.
Bei mir, ja.
Ja, und bei der Sophia, der eine Fall, den du so mitgekriegt hast, bei mir war es in den letzten 13 Jahren nämlich nicht. Meine Fälle liegen alle schon über 13 Jahre zurück. Also wir hatten jetzt im Prinzip fast 13 Jahre Ruhe. Ich will da auch nicht spekulieren, weil das ist jetzt alles, wir sind ja noch in einem Verfahren. Es gibt Erklärungsgedanken, aber keine Spekulation. Es könnte sein, sage jetzt mal, ich mache es ein bisschen so rum, es könnte sein, dass die ermittelnden Personen, also sprich Polizei, die es ermittelt haben, einfach nicht weit gekommen sind mit diesen Hausdurchsuchungen, die du ja da schon angesprochen hast, die ja auch ein immenses Polizeiaufkommen nötig gemacht hat, ein immenses Geldaufkommen, das kostet ja auch alles Geld. Mhm. Und ich glaube, weil du eben das schon angesprochen hast, wie das mit den Handys ist, es ist ja nicht so einfach, ein Handy zu knacken. Da braucht man einen Staatsanwalt und einen Richter, die das genehmigen. Und dann kostet es auch wieder viel Geld. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie alle Handys, ich meine, da reden wir ja von privaten und von geschäftlichen Handys und von privaten und geschäftlichen Laptops, die dann sozusagen alle dann auch geknackt werden müssen. Da reden wir ja dann von 4 Geräten pro Person, mal 37, dann mal von 150. Und dann kostet es auch schon ganz schön Geld, sowas zu knacken. Ich glaube, dass da einige Sachen von den Köpfen der Gruppe sozusagen, dass sie die gefiltert haben und sind trotzdem nicht so weit gekommen, wie sie es eigentlich erhofft haben. Das ist meine Erklärung, warum wir damit reingekommen sind, durch die Situation, die du eben beschrieben hast. so ganz würde ich sie so nicht beschreiben. Es war kein Täter-Opfer-Gespräch, sondern es haben sich Fußballfans bereit erklärt, sich mit Geschädigten zu treffen. Das wollte ich auch nochmal, weil das auch heute in der Zeitung wieder so drin stand, dass hier sich Täter mit Opfern getroffen haben. Das ist nicht die, also nicht die genaue richtige Beschreibung. Wir wissen nämlich nicht, ob das Täter waren. Wir wissen es nicht, weil wir auch gar nicht wissen, wer das gemacht hat. Wir wissen es auch wirklich nicht. Also die waren ja auch alle vermummt und unter den, also wir wissen es einfach auch nicht. Nichtsdestotrotz ist dieses Gespräch dann in die Ermittlungsakten mit reingenommen worden. Und so sind wir in den Fokus gekommen, dass wir sozusagen wissen würden, wer an diesem Gespräch teilgenommen hat. Und die Polizei definiert diese Menschen als Täter, obwohl sie gar nicht als Täter ermittelt sind.
Wobei man vielleicht noch kurz als Ergänzung im Nachgang sagen muss, also das ist dieses Gespräch, über das jetzt gerade gesprochen wurde, war tatsächlich auch nur der erste Aufhänger. Wir wissen eigentlich jetzt seit der richterlichen Vernehmung, dass tatsächlich Auswertung der Chats eher dazu geführt haben, dass wir alle drei sozusagen in den Fokus geraten sind, weil der Volker bei dem Gespräch gar nicht, der war weder Teil der Vorbesprechung noch der Organisation noch gar nichts. Deshalb war für uns eigentlich auch verwunderlich, warum denn der Volker auch quasi mit in die Geschichte reingekommen ist. Und wir wissen eben jetzt auch seit der richterlichen Vernehmung, dass es eben um Chats geht, die ausgewertet wurden, wo eben das Fanprojekt als Institution gefallen ist und dass deshalb wir alle drei quasi in den Fokus der Ermittlungen geraten sind. Und was man natürlich auch sagen muss, der Straftatbestand, der im Raum steht, nämlich also sozusagen, das ist ein Verbrechenstatbestand, nämlich vorsätzliches Abbrennen von Giftstoffen. Das war ja sozusagen der Grund auch, warum die Hausdurchsuchungen gemacht wurden und so. Der hat natürlich eine neue Qualität im Vergleich zu dem, was wir sonst hatten, weil ansonsten war es eine Ordnungswidrigkeit und die Abbrennen von Pyrotechnik fahrlässig meistens. Und das ist natürlich sozusagen auch nochmal ein bisschen eine andere Dimension, auf der wir uns bewegen. Das ist eine andere Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft, die sich sonst um schwere Verbrechenstatbestände kümmert und so weiter. Also das ist alles in diesem Fall tatsächlich ein bisschen anders gelagert gewesen. Und deshalb ist auch ein bisschen unsere Vermutung, hat sich das alles in diese Richtung entwickelt. Und deshalb hat es auch so eine immense Tragweite auch gehabt für uns und für alle anderen Beteiligten oder Nichtbeteiligten an dieser ganzen Geschichte, wo das losging. Ja.
Ich habe den Namen extra nicht erwähnt und das Fanprojekt, mit dem ich telefoniert habe, weil da wurde mir dann erzählt, dass sie es jetzt so handhaben, seitdem dieser Fall halt so publik wurde. Und er wurde ja in euren Kanälen scheinbar schon in den Netzwerken, die ihr habt, eher publik, dass sie halt gucken, dass sie nach Möglichkeit schon Situationen vermeiden, wo irgendwie gefilmt wird, wenn irgendwelche Schlägereien stattfinden, dass man dann am besten den Rücken dazu dreht, dem Geschehen sozusagen, nachdem man nichts mitbekommt von dem Ganzen, damit man nachher auch nicht in Gefahr läuft. Ist das etwas, was ihr jetzt auch als Verhaltensweise an den Tag legen müsst, zwangsläufig?
Also wir waren wirklich auch, also es gibt zwei Ebenen. Einmal der eigene Schutz in der Situation, das ist das, was wir entscheiden. Also, und das zweite ist, was haben die Jungs, also die Ultras entschieden. Wir fahren im Moment nicht mit, wie wir sonst immer mitgefahren sind mit den Bussen. Wir fahren anders mit unserem eigenen Bus oder mit dem Zug oder mit Fanclubs-Bussen. Das ist so die eine Ebene, so dass da sich was verändert hat. Und die andere Ebene, die du gefragt hast, mit schützen wir uns selber. Ich würde sagen, lange Zeit habe ich es gemacht. Also bis vor 6 Wochen ungefähr. Wir sind auch nicht im Block gestanden. Wir haben uns auch wirklich gut weggedreht, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber wir haben uns den Gefahrenpunkten selber entzogen, indem man sich im Stadion woanders hinstellt und nicht in einem Block steht. Man, das ist ja das Erste, wenn man im Block steht, ist man immer mit dabei. Also ja. Immer auf dem Video mit drauf. Also jedes Video, was die Polizei hat, und die haben viele vom Block, wenn man drin steht, ist man mit da dran. Weil wenn man 5 Meter oder 10 Meter weg ist von jemand, der ein Bengalo zündet, dann ist man da mit drin. Das haben wir sozusagen für uns auch so entschieden. Ich glaube aber auch, die Situation nach Corona hat eine Rolle gespielt. Also das muss man auch klar sagen. Da hat sich ja da haben wir uns ja auch schon ein bisschen verändert, aber jetzt mit dem Strafverfahren natürlich nochmal eine zweite Ebene. Aber ich habe jetzt für mich dieses Jahr habe ich entschieden, ich mache das nicht mehr, ich stehe wieder im Block. Ist mir auch egal, wenn jetzt da irgendwas kommt, weil ich denke, das ist meine Arbeit. Ich habe jetzt eine lange die Arbeit so nicht machen dürfen können, wie ich mir das vorstelle. Das zweite Jahr wollte ich das eigentlich nicht mehr so machen, weil dann ist der Frust für mich zu groß, der eigene Frust an so einem Spieltag, wo ich denke, ich will mich da auch nicht so unterkriegen lassen. So von vom Staat, sage ich jetzt mal. Da können wir nachher noch darüber reden, wie man das so empfindet als Mitarbeiter von einer Einrichtung, der von der Hälfte vom Staat bezahlt wird und die andere Hälfte vom Fußball. Und wir eigentlich ja auch für den Staat arbeiten, logischerweise, von dem kriegen wir das Geld, und auch für den Fußball. Und dass wir da so in so eine Situation gekommen sind, da hadere ich sehr mit. Das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr ausführen.
Ja, eine weitere Konsequenz gab es tatsächlich auch noch. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, an Spieltagen und vor Spieltagen stattfindenden Sicherheits- und Kurvengesprächen teilzunehmen, weil wir gesagt haben, solange die Situation für uns so unsicher ist und wir einfach auch keine Klärung dahingehend haben, weil ja ständig dieses Verfahren lief, haben wir gesagt, wir wollen sozusagen erstmal mit den Ermittlungsbehörden in diesen Kreisen nicht mehr zusammenkommen, weil wir natürlich auch ein Stück weit A, uns selber schützen wollten, aber auch ein Zeichen setzen wollten. Wir sind, glaube ich, schon auch durchaus Netzwerkpartner und Partnerinnen, die da gerne gesehen sind in diesen Runden, weil wir natürlich schon auch eine Expertise mit einbringen und wir uns da bewusst aus diesen zwei gerade beschriebenen Gründen rausgezogen haben und dass auch uns jetzt rückgemeldet wurde, dass es doch auch einige gibt, auch gerade von der Stadt, die gerne hätten, dass wir da wieder zurückkehren. Wir aber gesagt haben, solange für uns nicht klar ist, wie dieses Verfahren ausgeht oder was jetzt auch da passiert und wir ja sozusagen auch genau von diesen Personen, die mit denen wir lange Jahre da auch vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, jetzt ja auch mehr oder minder die Situation gebracht wurden, war das für uns einfach tatsächlich ein wichtiger Punkt, auch zu sagen, wir wollen da erstmal Abstand von haben. So, ich glaube, ansonsten, was der Volker beschreibt, ist auch ein bisschen individuell. Also ich habe mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken oft gemacht, ob ich jetzt wieder in so eine Situation komme oder nicht, weil für mich ist die Arbeit einfach nur dann durchführbar, wenn ich da nicht immer irgendwie hinter jeder Ecke irgendwie die Gefahr lauern sehe. Also ich glaube, unbewusst hätte ich nochmal in so eine Situation reinlaufen können, weil ich einfach an den Spieltagen, wo ich da war, im Prinzip dasselbe gemacht habe. Klar hat man sich so ein bisschen vielleicht ferngehalten von dem ein oder anderen Spot, wo man vielleicht denkt, okay, da könnte jetzt was passieren. Aber das habe ich auch vielleicht unbewusst schon davor teilweise gemacht, je nachdem. Also von dem her, ich glaube, das haben wir alle auch individuell gehandhabt. Und ja, ich glaube, dieses nicht mehr in den Ultrabussen zu Gast sein, das war schon die größte Veränderung, dass wir dann diese Gesprächsrunde erstmal verlassen haben, so die zwei größten Veränderungen, die jetzt für uns auch irgendwie den Alltag dann etwas anders gestaltet haben. Ja.
Das ist ja jetzt eure Perspektive. Die andere Perspektive sind ja dann die Ultras, die ja dann letztendlich auch darunter leiden, weil sie eben vielleicht sagen, hier kommen wir jetzt aktuell nicht mehr hin, weil keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt. Wir wissen ja nicht, was daraus wird. Ist das etwas, was ihr merkt, dass da einfach im Verhältnis jetzt gerade, also nicht euch persönlich gegenüber, aber der Arbeit als solches, also dem Verhältnis, die Kontakte wahrscheinlich dann, das Treffen, was das beeinflusst?
Ja, es ist auch so ein bisschen zwei Ebenen, glaube ich. Also zum einen war das natürlich für die Ultras, glaube ich, auch nicht cool, dass wir in die Situation gekommen sind. Das haben sie uns auch echt sehr, sehr zahlreich rückgemeldet, haben sich da auch, ja, fast schon entschuldigt oder gesagt, so, das war natürlich nie die Absicht irgendwie dahinter. Ich glaube, dass es so ein bisschen bei uns jetzt hier in Karlsruhe schon auch dazu geführt hat, dass man natürlich vorsichtiger ist, auch von Seiten der Ultras. Ich glaube, Kommando Kanstadt hat dann, glaube ich, irgendwie kurz nachdem das irgendwie öffentlich wurde, irgendwie Banner hochgehalten. Deshalb gehen wir nicht ins Fanprojekt und so, weil genau diese Situation eben passieren können. Was ja auch jetzt in dem Fall leider zutreffend war. Also das ist ja immer so ein schmaler Grat. Ich glaube, das hat schon in der Szene auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, wobei ich sagen muss, dass wir eine sehr, sehr positive Rückmeldung wiederum andererseits aus der Ultraszene oder aus der aktiven Fanszene bekommen haben und auch viele tatsächlich, glaube ich, überrascht waren, dass wir sozusagen das auch in dem Sinne so durchziehen, weil sie das auch nicht von uns erwartet hätten oder auch nicht gesagt hätten, das ist jetzt sozusagen unsere Forderung an euch oder so. Im Gegenteil, sie haben immer gesagt, dass sie da großen Respekt für haben und haben tatsächlich auch eher die Fanprojektarbeit gesehen und jetzt nicht ihr persönliches Schicksal oder unser persönliches Schicksal. Und ich hoffe ein Stück weit, dass, man wird sehen, wie die Verfahren ausgehen, dass das, was jetzt hier passiert aktuell, vielleicht dazu beiträgt, dass mehr Vertrauen nachher da ist, auch in die Fanprojektarbeit als davor, je nachdem, was natürlich auch dann gerichtlich entschieden wird. Aber das sind halt diese zwei Ebenen. Zum einen wird man natürlich, glaube ich, schon latent ein bisschen vorsichtiger, aber jetzt bei uns persönlich, dass wir jetzt ausgeschlossen wären oder dass wir jetzt keinen Zugriff mehr auch auf die Kontakte oder auf die Situation hätten, das kann man nicht sagen. Aber klar, also gerade jüngere Leute aus der Fanszene, die auch noch nicht so lange dabei sind, die das vielleicht auch eher so ein bisschen kritischer immer gesehen haben, die haben sich natürlich schon ein Stück weit auch darin bestätigt gesehen. Wobei das jetzt in unserem Fall, wie gesagt, auf unsere persönlichen Beziehungsebenen keine Auswirkung hatte.
Weil du es ja angesprochen hast mit Kommando Kanstadt, zwar ich will dadurch jetzt kein Feuer ins Öl gießen, aber es war die einzige Gruppierung, die sich da so positioniert hat. Wir haben sehr viel positive Rückmeldungen aus anderen Fanszenen bekommen. Also, können wir mal so 20, 30 aufzählen sozusagen, bis in die Oberliga runter. Trier, Halle, dritte Liga, also überall waren mehr Plakate, die jetzt auch teilweise uns persönlich, also auch mit Namen benannt haben, wo ich selber auch gedacht habe, klar sind wir als Personen auch betroffen, aber es hätte auch gereicht, als Fanprojekt dazustehen, aber ich finde, dass sich dann Szenen auch noch so die Mühe machen, uns auch und auch noch dann den Namen rausfinden und dann auch noch das auf Plakate schicken, obwohl wir überhaupt keine Beziehung dazu sind. Zu dieser Gruppierung haben, finde ich schon auch ein Zeichen von Solidarität, weil sie natürlich wissen, überall da, wo es gut funktionierende Fanprojekte mit den Ultraszenen gibt, natürlich die alle davon profitieren und sie auch merken, dass es bei ihnen genauso passieren kann oder auch schon, wie du gesagt hast, schon passiert ist in einigen Fanprojekten. Zwar nicht so weit wie hier bei uns, aber es ist auch schon schön genug, was da einige Kollegen trotzdem schon erleiden mussten.
Nein, aber ich will noch mal dazu, also ich sehe das genauso und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie bewerten, sondern ich finde natürlich aber trotzdem, dass Kommando Kantschat natürlich da schon einen Punkt einfach nochmal öffentlich gemacht hat, der halt so ist, ne? Also und das darf man halt nicht einfach auch komplett vergessen, ne? Also weil ich glaube, was auch in unserem Kolleginnenkreis im Sozialarbeitsbereich und so, was uns dann einfach auch aufgefallen ist, dass viele Leute, die in dem Beruf arbeiten, auch gar nicht wissen, dass das einfach täglich passieren kann, ne? Und deshalb finde ich das auch, also deshalb fand ich das auch gar nicht so negativ und natürlich haben die das ein bisschen anders transportiert und so und dann wurde auch wieder viel mehr draus gemacht, aber das ist halt einfach der Alltag, den wir aktuell haben und deshalb fand ich das auch gar nicht so schlecht, weil das einfach die Konsequenz sein kann, die wir jetzt ja hier bei uns sehen und deshalb finde ich auch eine gewisse Vorsicht von Seiten der Fanszenen oder dieses Bewusstsein zu haben auch gar nicht schlimm, weil ich meine, das sind alles Leute, die in ihrer privaten Zeit dann da irgendwie unterwegs sind und sicherlich halt auch im delinquenten Bereich manchmal unterwegs sind und die dann zu Sozialarbeitern kommen, die im Prinzip keinen Schutz haben so, ne? Und das ist einfach ein Dilemma, was jetzt halt gerade aktuell komplett aufpoppt und deshalb fand ich das jetzt auch gar nicht so, also wie soll ich sagen, negativ eher, sondern klar, die Solidarität war und ist immens, ist für uns auch wirklich teilweise ja krass, was da alles so auch an uns persönlich gewendet oder gesendet wird, aber das fand ich trotzdem einfach auch, ja, reflektiert, das auch mal so zu benennen. Ja.
Folger, Fanprojektarbeit kann sich, glaube ich, nicht jeder so vorstellen. Mich würde erstmal die Theorie dabei interessieren, also was regelt eure Arbeit? Also ich habe gelesen im Vorfeld, Paragraph 11, Sozialgesetzbuch, ist ein Punkt. Gibt es noch mehr? Was und vor allen Dingen, was regelt der? Also was sind eure Rahmenbedingungen, die ihr habt als Arbeit?
Die Rahmenbedingungen, die wir haben, ist, dass wir drei Geldgeber haben. Mhm. Die Deutsche Fußballliga in Liga 1 und 2 und 3.
Nee, nur in 1 und 2. 1
und 2, Entschuldigung, 1 und 2 finanziert Fanprojekte. Ab 3 macht es die DFB. Stadt und Land finanzieren jeweils 25% und nur wenn diese drei sozusagen zusammen funktionieren, gibt es auch überhaupt ein Fanprojekt. Also wenn einer der Partner ausscheidet, also die DFL scheidet eigentlich nie aus, in der DFB auch nie, aber wenn Stadt oder Land sagt, wir haben kein Geld oder die Kommune hat kein Geld, dann gibt es da kein Fanprojekt. Das heißt, wir haben erstmal drei Geldgeber mit drei verschiedenen, ich sage immer so, mit drei verschiedenen Interessen. Gibt ja für drei, haben wir alle drei Geldgeber ein Interesse. Die Frage ist halt, welches Interesse haben sie denn? Aufgrund dieses Interesses gibt es eigentlich unsere Konzeption, die wir haben. Wir haben ja, jedes Fanprojekt muss eine Konzeption, muss es haben. Jedes Fanprojekt hat auch eine Qualitätssiegel. Es gibt verschiedene Ansprüche an uns auch, die wir erfüllen müssen. Die sind sehr breit gefächert. Aber was halt immer mit drin ist, ist der Kontakt und die Teilnahme an der Lebenswelt der Ultras jetzt im Moment, weil es halt die Zielgruppe ist. Aber nicht nur, es gibt ja auch noch Fanclubs, es gibt ja auch noch Supporters. Also im Prinzip den Kontakt zu den Fußballfans, sage ich mal, herzustellen, aufrechtzuerhalten, Räumlichkeiten zu konstruieren, wo sich Fußballfans auch treffen können. Wie gesagt, im Moment ist es halt schon überwiegend überall, sind es die Ultragruppierungen, obwohl wir immer sagen, wir schließen hier auch niemand aus, es kommen ja auch andere Menschen ins Fanprojekt. Wir haben den Auftrag, die strafrechtlichen Geschichten mitzubegleiten. Das machen wir schon seit bestehen eigentlich. Wir sind Sozialarbeiter, wir kümmern uns um soziale Belange. Wir sind Vermittler zwischen Fußballfans und allen Institutionen, weil eigentlich gibt es keine gute Kommunikationsstruktur zwischen allen Beteiligten im Fußball. Und wir sehen unsere Aufgabe schon so, dass wir, und das hat der Sebastian eben auch schon gesagt, wenn wir nicht mehr in den Sicherheitsgesprächen sind, Kurvengesprächen sind, da fehlt einfach so ein Moment, wo man das auch bündeln kann. Das sehen wir schon auch so als großer Aufgabenbereich. Weil mit uns spricht halt jeder, aber untereinander sprechen sie halt nicht. Also man könnte sagen, wir haben so eine Moderationsrolle, so eine Vermittlungsrolle.
Ja, als Ergänzung vielleicht noch, du hast ja gerade SGB angesprochen. Also ich glaube, unsere rechtlichen Rahmen sozusagen ist das SGB und das nationale Konzept Sport und Sicherheit, das NKSS. Das ist quasi so der ganz weit gefasste Rahmen, an dem wir uns orientieren. Also man kann schon auch ein Stück weit sagen, wir sind einfach ein Jugendhaus auch für Fußballfans. Also weil sozusagen die Regularien, die im SGB stehen, die gelten eigentlich für die Jugendhäuser analog. Was ich noch wichtig finde an unserer Arbeit, ist tatsächlich dieser akzeptierende Ansatz, dass wir einfach mit Leuten hier arbeiten, von denen einfach klar ist, dass sie delinquent werden können oder sie delinquent wurden, wie auch immer. Und dass da natürlich ein gewisser akzeptierender Ansatz dazu gehört, dass man natürlich dann auch sich dessen bewusst ist, dass man mit Leuten arbeitet, die irgendwie Straftaten begehen oder begangen haben. Und was ich halt auch tatsächlich an der Arbeit sehr spannend und auch sehr hilfreich finde, ist die Freiwilligkeit. Also wir haben im Prinzip einfach die Möglichkeit, mit Leuten zu arbeiten, die zu uns kommen, weil sie in irgendeiner Art und Weise einen Leidensdruck haben, sei es jetzt ein Strafverfahren. Wir haben aber auch ganz viele Leute, die dann in vertrauensvoller Arbeit mit uns irgendwann kommen und sagen, sie haben halt Stress zu Hause, privat, Studium, Arbeit, Job, so. Also wir haben schon viele klassische Sozialarbeitsanteile tatsächlich auch dann in unserem Job und eben gerade in den angesprochenen Bussen dann, in denen wir teilweise nach Rostock dann 20 Stunden drin sitzen, da redet man natürlich dann nicht nur irgendwie über Fußball, sondern über Politik, über private Geschichten und da kommen natürlich sehr viele Dinge dann auch zum Vorschein, die einen A, in der Beziehung dann festigen, die aber natürlich dann auch ein Stück weit unser Job dann sind, das auch zu bearbeiten oder unsere Hilfe anzubieten oder solche Dinge. Also das ist sozusagen nochmal als grober Umriss, was unsere Arbeit sozusagen irgendwie auch konstituiert, ein Stück weit, ja.
Diese Arbeit gibt es ja in anderer Form ja auch. Also es gibt ja auch Streetworker, die irgendwie auf der Straße arbeiten mit Jugendlichen.
Ja.
Ich habe aber einen Podcast von dir, also wo du zu Gast warst, Dreiecksgespräche hieß der, glaube ich, da ging es eben dann um das Zeugnisverweigerungsrecht und da habt ihr so ein bisschen diskutiert, weil die anderen Mit-PodcasterInnen kamen irgendwie aus anderen Bereichen der Jugendarbeit und da hast du vor allen Dingen herausgestrichen, weil es da so um die Verhältnismäßigkeit ging und darum, dass da Straftaten stattfinden können, dass man das jetzt zur Anzeige bringen müsste, sprich so ein bisschen um Moral, aber vor allen Dingen auch darum, hast du dann halt so aufgemacht, dass euer Feld ja ein ganz spezielles ist, weil ja die Medien da drauf schauen. Wenn da irgendwie was stattfindet, dann ist halt nicht nur, ihr rufen jetzt die Polizei, dann kommen die ins Haus und dann gibt es eine Anzeige für den Jugendlichen, sondern das ist halt montags dann Schlagzeile in der Zeitung. Ist das etwas, ja, macht es das nochmal ganz anders wie in anderen Feldern? Also ich weiß nicht, habt ihr da Berührungspunkte mit anderen, also mit Speedworkern oder so hier in der Stadt, dass ihr da euch austauscht über dieses Ding?
Ja, ich habe ja das in diesem Podcast, du bist sehr gut informiert, also ich bin sehr überrascht. Also über meine Fußballlaufbahn, weißt du, über Podcasts, in denen ich schon aufgetreten bin, weißt du auch. Das war ein Podcast innerhalb vom Stadtjugendausschuss mit Kolleginnen und Kollegen von Jugendhäusern, wo, weil wie das Tens schon gesagt hat, es ist nicht nur bei uns so in Fanprojekten, was ich ja ganz fatal finde, wenn ein Kollege oder Kollegin anfängt und gar nicht über die rechtlichen Situationen Bescheid wissen, weil sie es nicht mehr lernen. Sie lernen es nicht mehr im Studium. Das bin ich mir sicher, dass da andere Schwerpunkte sind als in unseren Ausbildungssituationen. Und in anderen Bereichen wie Jugendhäusern, glaube ich, ist es auch gar nicht so ein großes Thema, weil, jetzt kommen wir zu deiner Frage, weil die halt nicht im Fokus des Interesses stehen. Und wir stehen halt im Fokus des bundesweiten medialen Interesses. Fußball ist ein Mediensport und deswegen sind wir da natürlich mit unseren Haltungen zu diesem Thema natürlich viel, viel präsenter auch. Und auch die Vorfälle sind natürlich viel medial aufgearbeiteter als andere Vorfälle, die vielleicht viel, viel schlimmer sind. Also wir leben ja in Karlsruhe im Süden schon ein bisschen, ich sage mal, wir leben ja in so ein paar paradiesischen Verhältnissen. Wenn ich mir mal den Ruhrpott angucke, was da alles passiert, jetzt außerhalb vom Fußball, was ich so in den Medien mitbekomme oder wenn man auch mal da ist, finde ich, ist es viel, viel, viel schlimmer. Ist jetzt vielleicht, also da passiert viel mehr, auch viel intensivere Straftaten. Das interessiert aber vielleicht noch die Bildzeitung oder auch die Tagesschau, aber da laufen auch Sozialarbeiter rum. Da gibt es auch, wie du gesagt hast, Streetworker, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die in solche Situationen so schnell reinkommen. Und es hat eindeutig mit Fußball zu tun. Ich glaube auch, es hat auch immer, es hat angefangen bei der WM 2006, 2004 ungefähr waren die ersten Situationen so. Davor haben wir auch niemand interessiert, muss man ganz klar sagen. Da waren wir medial überhaupt gar nicht Thema. Erst zur WM, also zur WM 2006, sind wir irgendwie auch mal so in den Fokus gekommen. Ich weiß noch, wir waren bei der Frau Merkel in Berlin, wurden wir eingeladen. Damit war man natürlich dann oben angesiedelt, ganz oben angesiedelt in der Bundesregierung. Und so ist es dann halt immer so weiter, hat sich das immer so weiterentwickelt. Und ich glaube aber auch, was sich entwickelt hat, ist der Anspruch an uns, also an uns, an die Fanprojekte von außen, ja, dass wir Teil der Daniel hat eben gesagt, Teil des Sicherheitskonstruktes, des Sicherheitssystems sind wir nicht, definitiv nicht, aber natürlich werden wir von vielen auch irgendwie in diesem Bereich gesehen, obwohl wir eigentlich vom Auftrag, weil wir vom Auftrag reden, da überhaupt nicht hingehören. Vom Auftrag gehören wir überhaupt nicht dahin, zum Auftrag, wir haben Auftrag, pädagogische Arbeit zu machen und nicht ein Teil des Sicherheitskonstruktes zu sein, obwohl wir natürlich uns schon klar ist, dass wir damit drin sind, aber wir haben nicht für das, wir sind nicht verantwortlich für das Verhalten der jungen Männer hauptsächlich, für die wir sozusagen da sind. Sind wir nicht verantwortlich. Wir werden aber ganz oft immer so, ja, euch gibt's ja, ihr werdet ja bezahlt, also müsst ihr auch dafür sorgen, dass es weniger Straftaten gibt, weniger Pyro gibt. Das kann nur ein Endprodukt sein von der pädagogischen Arbeit, die wir machen. Die Auseinandersetzung ist das Entscheidende für uns. Nicht, dass die Straftaten vermindert werden. Das kann ja nur ein Produkt sein von unserer Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch in den, auch medial so entstanden in den letzten jetzt 20 Jahren, sage ich mal, wenn man von 2004 jetzt mal 20 Jahre, ist das schon so entstanden. Diese Wahrnehmung, da gibt es Fanprojekte, die werden bezahlt, von wem auch immer, die meisten wissen es ja gar nicht. Und die haben dafür zu sorgen, dass es ruhiger ist in den Stadien. Das nehmen wir schon an, glaube ich, so als Fanprojekte, aber wir sind nicht dafür verantwortlich. Ich sage immer, bei so einem Sicherheitsspiel gibt es 1000 Polizisten, die rumrennen. Und es gibt Straftaten, da fragt nie jemand, wieso kriegt ihr das nicht hin? Bei uns heißt es immer, nicht immer, aber bei uns wird gefragt, ja, aber was macht ihr denn eigentlich mit denen? Oder warum ist das nicht weniger? Oder warum brennt jetzt schon wieder an Pyrotechnik? Die Polizei wird nicht gefragt.
Naja, wobei, das würde ich vielleicht sogar gar nicht so sehen, weil das wollte ich vielleicht noch ergänzen. Also ich glaube, die mediale Aufmerksamkeit über diesen Bereich Fußball ist ja komplett, hat sich ja komplett verändert. Ne? In den Medien ist einfach das ganze schnelllebige Thema einfach auch ein ganz wichtiger Punkt geworden. Und ich glaube schon tatsächlich, und da würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen, dass auch die Polizei, die Staatsanwaltschaften und auch sozusagen die Innenministerien im weiteren Sinne diesen Druck natürlich kriegen. Ne? Also es passiert bei einem Fußballspiel irgendwas, das St. Pauli spielt jetzt mal exemplarisch, dann wird in der Zeitung geschrieben, es gibt 11 Verletzte. So, ne? Was heißt es? Bei uns in Baden-Württemberg klingelt beim Strobel das Telefon und dann wird von den Medien angefragt, ja, und was ist jetzt ihr geeigneter nächster Schritt dafür, ne? So, weil damit erstmal eine Schlagzeile produziert, ne? Völlig unabhängig davon, ob das jetzt alles gut recherchiert oder so weiter ist, ne? Und dann geht der Druck natürlich los, so, ne? Das heißt, auch die ganzen Ermittlungsbehörden und auch die Innenministerien und so weiter haben natürlich diesen medialen Druck, weil wenn solche Dinge passieren, klingelt bei denen genauso das Telefon wie bei uns. Und das hat dann aber zur Folge, dass die eventuell Dinge tun, aus meiner Sicht zumindest, die halt auch nicht so überlegt sind, sondern eher so ein bisschen Gießkannenprinzipmäßig, ne? Wir müssen jetzt hier wieder Law and Order oder den starken Staat irgendwie, sage ich mal, repräsentieren. Und das hatte auch aus meiner Sicht bei dem St. Pauli-Ding Einfluss darauf, ne? Weil es wurde halt nur geschrieben, weiß nicht, Pyrochaoten verletzen irgendwie diverse Fußballfans, wie auch immer. Ja, und dann ist natürlich klar, was dann losgeht, ne? Also ich habe jetzt wieder gelesen, dass in Nordrhein-Westfalen irgendwie die Innenministerin zu irgendeinem Spielstellung nehmen musste. Nee, Quatsch, hier Rostock war das, oder?
Hey, Braunschweig.
Braunschweig, wo, genau, Hannover, genau, genau. Da wurde, und dann hat die ja sofort am nächsten Tag eine Stellungnahme abgegeben. So, das heißt, die saßen abends da zusammen und haben sich überlegt, was sie jetzt machen können, um sozusagen dieses Problem zu lösen, was ja gar nicht geht. Das wissen wir alle, die sich in dem Fußballbusiness auskennen. Aber solche Mechanismen greifen da halt. Und das hat sich, glaube ich, insgesamt auch verändert. Also nicht nur wir haben mehr Fokus auf der Arbeit von uns, sondern alle anderen auch. Ich meine, Sky ist ja eine 24 Stunden am Tag Sportnachrichten. Ne? Die brauchen natürlich auch irgendwas, was sie da senden können, ne? Weil sonst können sie nach 5 Stunden mal aufhören.
Wie tut man eure Arbeit dann messen? Also wenn ich jetzt dein Vorgesetzter wäre, was, und ich möchte gerne Ergebnisse sehen, was wären die Ergebnisse? Also was ist das, was du mir vorweisen könntest?
Zum Glück muss ich dir nichts vorweisen.
Nee, aber
also vorweisen ist natürlich in der Sozialarbeit, ist die Messbarkeit natürlich immer schwierig. Ich könnte dir jetzt 10 Namen nennen, wo ich sage, die haben wir in den letzten 10 oder 20 Jahren begleitet. Aus denen ist aus einem jungen, unsicheren Mensch ein Lehrer geworden oder Geschäftsführer von irgendeiner Firma oder der hat sich gut entwickelt oder der führt eine gute Beziehung. Also da könnte ich dir viele Beispiele nennen, wo ich glaube, dass unsere Begleitung, wie ich eben gesagt habe, die Teilnehmer an der Lebenswelt über die Jahre hinweg zu Verhaltensveränderungen geführt hat und auch zur Entwicklung dazu beigetragen hat. Das ist, glaube ich, das, wo, wenn du mich fragst, woran ich das messen kann, daran kann ich das messen für mich individuell, kann ich sagen, da habe ich 100 Leute, die 100 Leute haben wir begleitet für 10 Jahre, dann kann ich sagen, aus dem und dem und dem und dem ist was geworden, weil wir unseren Anteil daran hatten. Natürlich kann man nicht das messen, das kann man nicht. Ich möchte auch nicht gemessen werden, zu sagen, beim KSC ist jetzt in den letzten 3 Jahren 10-mal Pyrotechnik jetzt. Ich könnte auch sagen, es hat 6 Jahre gar nicht gebrannt im Stadion. Also vor dem Pauli-Spiel, ich glaube 5 oder 6 Jahre war es eigentlich, haben wir das ein Erfolg von uns? Also ist das Erfolg der Fanprojektarbeit? Könnte ich natürlich jetzt sagen, ja klar, das ist unser Erfolg, aber das mache ich auch, das will ich nicht, das kann ich auch nicht, ist auch nicht ehrlich und nicht fair. Aber genauso ehrlich und fair ist es halt schwierig zu erklären, was haben wir erreicht. Ich sage immer, es ist ja auch noch, da kommt ja noch viel mehr dazu, ja. Wir versuchen ja auch Räume zu schaffen, wo sie sich begegnen können. Choreografie, Unterstützung, jetzt Unterstützung in sozialen Engagement von Fußballfans oder wenn sie Podiumsdiskussionen machen, dass wir mit unserem Netzwerk versuchen, Räume zu finden, günstige Mietverträge abzuschließen, weil wir halt in einem städtischen System sind. Das könnte ich dir jetzt alles hier so aufschreiben und aufzählen. Aber die Frage ist ja, was möchtest du denn hören? Als messbarer Erfolg. Da ist da was hinten dran. Also.
Nö, gar nicht. Das ist nur die Frage, die ich mir stelle. Wenn ich Vorgesetzter wäre, weiß ich nicht. Also, wie misst man das?
Ich glaube schon, behaupten zu können, dass zum Beispiel das Thema Rassismus eng mit Fanprojektarbeit zu tun hat. Also wenn man gerade aus der Historie, die der Volker schon angesprochen hat, mit der Hooligan-Szene, wo ich jetzt mal sagen würde, die bezeichnen sich zwar oft als unpolitisch, aber ich meine, im Prinzip ist es schon so, dass da viele, viele Menschen eher sich, diesem rechtsoffenen Milieu würde ich ja zuordnen so und dass das auch in den Stadien weitestgehend verschwunden ist. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein großer Verdienst der Fanprojekte und zwar bundesweit. Also wenn man sich anschaut, auch die Vereine, die damit, wie in Karlsruhe hatten in den 90er Jahren, da sicherlich ein größeres Problem mit und das ist dann durch die Fanprojektarbeit mehr oder minder verschwunden. Andere Vereine haben das ja immer noch teilweise, ne? Also da gibt es ja immer noch Standorte, die damit größere Probleme haben oder wiederkehrende Probleme. Aber durch die Fanprojekte, glaube ich, ist oder bin ich überzeugt von, hat sich da eine große Stabilität irgendwie auch ja so ein bisschen hergestellt. Und man sieht einfach auch, dass so dieses ganze Thema Basisdemokratie und diese ganzen Thematiken, die einfach auch dann die wir auch mit den Kids und Jugendlichen hier bearbeiten, also dass halt eben die Respektschelle heute keine besonders geeignete Methode mehr ist, um mit jemand irgendwie Kommunikation zu führen und so, ne, das ist aus meiner Sicht schon ein Verdienst der Fanprojekte, dass auch in den Gruppen, dass da sehr viel Integration stattfindet, dass die sehr, bei uns heißt es immer ja, wichtig ist, dass die Person KSC-Fan ist, woher die kommt oder was auch immer die tut, scheißegal so, ne. Also das sind so Dinge, die haben aus meiner Sicht schon auch was mit Fanprojekt zu tun. Ne? Also weil sich da nicht mehr jetzt sozusagen immer nur der Stärkere durchsetzt, sondern mal auch mal in eine Diskussion geht, weil es einfach auch mal auch untereinander vielleicht nicht immer alles cool ist, so, ne, weil man Dinge auch ausmachen muss miteinander und aushalten muss und so, ne. Das sind alles so kleine Sachen. Es wird auch immer von diesem ganzen Selbstreinigungsthema gesprochen, dann von außen, ne. Ja, die Gruppen müssen dann die Übeltäter rausschmeißen und so. Das passiert teilweise ja auch. Oder es wird halt auch teilweise wirklich auch intern sanktioniert oder man bespricht da Dinge. Und das sind schon Sachen, die wir dann begleiten und wo man sagen kann, da haben Fanprojekte auf jeden Fall einen Anteil dran, ja. Inwieweit das, wie gesagt, dann wissenschaftlich messbar ist, kann man immer drüber streiten, aber ich glaube, die Fanprojekte brauchen sich da nicht verstecken, tatsächlich, auch in diesen Diskussionen, ja.
Ich habe die Frage ja gestellt, weil ich gehe davon aus, die Frage bekommst du ja auch öfter von anderer Seite gestellt.
Eigentlich immer, ja.
Deshalb, um mal sehr erwähnt zu haben,
dass es halt. Ich muss dich gar nicht rechtfertigen für deine Frage, für den Moderator.
Alles gut. Kommen wir zu der Vertraulichkeit ist etwas, darauf kann man sich nicht festlegen. Ne? Also das ist nichts, was die Staatsanwaltschaft akzeptiert, wenn man sagt, unsere Arbeit basiert auf Vertraulichkeit.
Ja, das ist genau das Dilemma, in dem wir uns bewegen. Man hat es auch bei den Vernehmungen. Die Vernehmungen wurden ja durch die Polizei gemacht und eigentlich nicht durch den Staatsanwalt, sondern durch Polizisten. Und da habe ich bei meiner Vernehmung, wir haben zwar die gleichen Vernehmer gehabt, schon gemerkt, dass das keine Rolle spielt. Es geht nur für die Polizei und die Staatsanwaltschaft geht es nur um Straftaten und Ermittlung der Straftaten. Ob wir Vertrauensarbeit machen oder ob wir Vertrauen haben, spielt überhaupt keine Rolle. Das haben sie auch so in der Vernehmung so dargestellt. Also wir leisten keinen Beitrag zur Strafminderung. Das ist so die Haltung. Ich glaube, das ist das große Problem, dass das, was wir eben versucht haben, so darzustellen, dass da nicht dieser Transfer bei der Justiz ist, dass wir so viel Verhalten verändern können und auch machen, dass es so wenig passiert. Ja, also für diese, man kann es ja auch mal so rummessen. Also es passiert ja relativ wenig, sage ich mal. Also da kommen so viele Leute, so viele tausend Zuschauer jedes Wochenende. Wie viel haben wir denn in den ersten drei Ligen? Eine Million? Zu Millionen Zuschauer, ja. Und am Endeffekt, wenn man die jetzt sind wir mal bei der Straftatstatistik, ist der Fußballbereich eigentlich marginal. So. Aber da redet keiner drüber, außer dass man das halt mal präsentiert kriegt. Das ist immer schön, wenn dann die Statistik kommt, der Polizeiauswertung. Und da sieht man, dass es in anderen Events viel höhere Anzahl an Straftaten bezüglich von Personen, die zusammenkommen, viel, viel höher ist. Und ich glaube, das ist so ein Wahrnehmungsproblem, so auch in der Gesellschaft. Also wenn ich mit Freunden rede, die haben ja natürlich auch eine Meinung dazu, die haben eine andere Meinung, manchmal auch jetzt gerade zu solchen Sachen wie jetzt bei dem Pauli-Spiel, die das dann auch nicht verstehen, so, dass dann sowas passiert und dann aber auch nicht verstehen, dass es trotzdem, also man könnte, ich will das nicht verharmlosen, dass trotzdem, wenn 30.000 Leute in einem Fußballstadion sind, es nur 11 Verletzte gibt. Wie immer die Verletzung auch aussah, aber das ist ja, da könnte man sagen, das ist super. Also könnte man auch sagen, es gibt nur 11 Verletzte, die waren teilweise auch nur leicht verletzt, ein paar, zwei, glaube ich, oder drei ein bisschen schwerer, aber das will keiner, so will es keiner nennen. Also natürlich kann man so sagen, es gibt gar keinen. Aber das ist ja auch nicht die Realität. Also die Realität ist ja, dass Auseinandersetzung oder dass Straftaten halt einfach begangen werden in unserer Gesellschaft.
Ich gehe seit 35 Jahren zum Fußball. Also ich habe andere Zeiten erlebt im Fußballstadion, wo man durchaus mit Bedenken ins Stadion gegangen ist.
Naja, und vielleicht auch nochmal kurz ergänzen. Also Fakt ist natürlich schon auch, und das ist das, was ich vorhin meinte, auch mit dieser medialen Berichterstattung und so, dieses Thema Vertraulichkeit haben wir ja in einem gewissen Rahmen schon und wir haben ja auch dieses Thema mit diesem Sozialdatenschutz und so, das ist ja auch davon nicht berührt. Das Problem in diesem Fall ist einfach, dass wir dazu herangezogen werden, Straftaten aufzudecken oder zu ermitteln und zwar unter diesem Kontext dieser Verbrechensstraftatbestandgeschichte. Und da war eben genau das, warum wir ja auch ein bisschen uns jetzt hier zusammengesetzt haben. Wir haben halt kein Zeugnisverweigerungsrecht. Darum geht es tatsächlich in letzter Konsequenz. Und die Polizei hat in den letzten Jahren diesen Vertrauensschutz tatsächlich aus unserer Sicht auch immer sehr gewahrt und hat gesagt, okay, wir respektieren auch ein Stück weit die Arbeit des Fanprojekts und wissen, wenn die dort zu uns kommen müssen und so weiter, ne? Und das war jetzt aber, und ich glaube, das hat mit diesem ganzen Konstrukt zu tun, mit diesem ganzen Tatbestandsthema, mit diesem ganzen medialen Druck auch, dass dann irgendwie auch quasi entschieden wurde, okay, wir müssen da jetzt auch die Fanprojektler dazu holen, weil A, vielleicht zu wenig Informationen, wie auch immer, da nachher die Entscheidung getroffen wurden. Und deshalb sind wir da jetzt so massiv mit reingezogen worden. Und uns wird ja auch von der aus Seiten der Ministerien so gesagt, hätte die ein Zeugnisverweigerungsrecht, wäre das für uns besser. So, ne? Muss man ja auch sagen. Die Polizei sagt, für uns wäre es viel einfacher, wir müssten gar nicht mehr drüber nachdenken. So, ne? Von dem her, ja, wäre das halt einfach für die soziale Arbeit im Allgemeinen und für uns im Speziellen einfach cool, wenn das kommen würde. Weil das, was wir haben als sozusagen Vertrauensschutz oder so, das ist halt so niederschwellig, auch gesetzlich gesehen, dass das halt eigentlich schon in der Geschichte einfach überhaupt gar keine Relevanz mehr hat.
Ich weiß, du hast die Daten drauf, wann welche Zielgruppe sozusagen reinkam in dieses Zeugnisverweigerungsrecht, also in den 50er Jahren und dann mal später die ganzen, weiß ich, dass du die drauf hast, habe ich ja in dem Podcast gehört. Warum ist die Jugendarbeit da nie reingekommen? Ist die Jugendarbeit noch so junges Thema, also verhältnismäßig junges Thema als Arbeitsbereich oder was ist das Ding?
Also wenn man sich die zwei Punkte anguckt, die also in diesem Zeugnisverweigerungsrecht mit reingenommen worden sind, das ist ja einmal die Drogenberatung, das ist einmal Schwangerschaftskonfliktberatung, hat es aus meiner Interpretation, da war ich ja auch noch sehr jung, also teilweise war ich noch gar nicht auf der Welt, wo das erste entschieden wurde. Aber wenn man jetzt mal zurückblickt, hat es damit zu tun, Drogenberatung ist reingerutscht, meiner Meinung nach dem Anstieg des Drogenkonsums. Christiane F., den Film, der hat bundesweit für sehr viel Entsetzen gesorgt. Den habe ich ja noch gesehen, da war ich noch sehr jung.
Schulpflicht
war das auch noch als Buch, dann kam der Film. Ja. Und alle waren, also die Gesellschaft war im Aufruhr. Ja, das alles, das ist bei uns hier, das ist hier in Deutschland, solche Drogenabhängige wie in Berlin. Und es hat sich ja dann auch vermehrt, muss man ja auch sagen. So, es wurde dann auch immer mehr. Und das war der Punkt, wo der Staat entschieden hat, da müssen wir dieses Zeugnisverweigerungsrecht in diesem Bereich machen. Bei Schwangerschaftskonfliktberatung im Prinzip das Gleiche. Diese Schwangerschaftsabbrüche, da das ist für Memmingen war da mal so ein großes Thema, wo so ein Arzt diese illegalen Abtreibungen gemacht hat. Und das war auch so ein großes Thema irgendwann in unserer Gesellschaft. Und da hat der Staat reagiert und hat gesagt, also da müssen wir diese Menschen schützen, also die Betroffenen, also die Zielgruppen schützen, darum ging es ja. Es geht ja nicht um Schutz der sozialen Arbeiter, sondern man muss die Zielgruppe schützen. Das ist ja das Thema gewesen. Also das ist ja, man schützt ja nicht den Sozialarbeiter, man schützt ja im Prinzip, dass bei den Drogenabhängigen, dass die nicht durch den Sozialarbeiter sozusagen beschuldigt werden, dass sie eingebrochen sind, dass sie sich prostituiert haben. Darum ist ja das Zeugnisverweigerungsrecht da eingeführt worden, dass die Kollegen und Kolleginnen nicht als Zeugen aussagen müssen gegen ihr Klientel. So. Und ich glaube, das ist auch das, was der Daniel am Anfang gesagt hat, das Einzige, was wir schaffen können mit diesem Bündnis für Zeugnisverweigerungsrecht, das es jetzt auch schon 12 Jahre gibt, das ist ja ein bundesweites Bündnis, dass wir wirklich versuchen, bei dieser Veränderung dieser Gesetzeslage, dass wir explizit rausfiltern müssen, für welche Einrichtungen gilt es. Aus meiner Sicht natürlich muss es Fanprojektarbeit sein. Aus meiner Sicht muss es auch die Streetwork sein. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere. Ich finde auch bei der Wohnungslosenbetreuung ist ja das gleiche Thema. Wohnungslose sind auch per se in der Gefahr, sage ich mal, kriminell zu sein, weil sie haben ja nichts. Also sie fahren schwarz mit der Straßenbahn, sie brechen vielleicht auch Autos auf oder sie schlafen irgendwo, wo sie nicht gehen in welche Gebäude rein, wo sie keinen Zugang haben. Also ich glaube, solche Bereiche, wo explizit soziale Arbeit mit Menschen arbeitet, die selber straffällig werden können, ist es für mich ein zwingendes Muss, dass da ein Zeugnisverweigerungsrecht kommt. Und das ist ja auch das Dilemma, in dem der Staat, glaube ich, steckt, dass er es nicht auf die gesamte soziale Arbeit machen kann. Muss er meiner Meinung nach auch nicht unbedingt, nämlich wenn jemand in einem Kindergarten arbeitet mit Kindern im Alter von 2 bis 5, kann man natürlich darüber diskutieren, brauchen die eins? Ich glaube jetzt erstmal nicht, obwohl es da natürlich auch Situationen gibt, also wenn sich da Familien zoffen oder es irgendwelche strafbaren Handlungen innerhalb der Familie gibt, da sind wir dann nämlich im gleichen Thema, ne? Hat man da ein Zeugnisverweigerung, hat man nicht. Aber ich finde, das ist das Schwere an der ganzen Geschichte, weil die Signale aus der Politik sind natürlich schon so, für alle können wir es nicht machen. zu haben.
Aber warum?
Ja, ich glaube, es hat mit Wert von sozialer Arbeit zu tun, sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, wir sind zwar auf dem Papier ein Sozialstaat, aber wenn man sich so die Entwicklung anguckt, bei uns auch politisch, hat man ja tatsächlich das Gefühl, dass sich da auch gerade in dem Bereich, also ich meine, es wird als allererstes immer an den ganzen sozialen Themen meistens gespart, so, ne? Und es ist auch immer wieder so, dass die Fördergelder oder die bereitgestellten Gelder auch in der Vergangenheit, die ja deutlich mehr waren als heutzutage, als erstes gestrichen werden. Und ich glaube, es hat auch einfach mit der Bereitschaft auch in Sozialarbeit zu investieren und dadurch auch mit dem Image oder mit der Notwendigkeit, die Politik einfach auch nicht sieht, ne? Also ich meine, es wird in irgendwelchen Diskussionen davor, gerade vorhin schon irgendwelche Stadtteilgeschichten angesprochen, so, da wird dann nicht als erstes gesprochen, wäre es nicht sinnvoll, wir gucken, dass wir da mal versuchen, eine Befriedung reinzukriegen und irgendwelche Leute dahin zu schicken, die vielleicht versuchen, die Communities irgendwie untereinander zu connecten, sondern es wird gesagt, wir gehen halt mit mehr Polizei rein und hauen erstmal alles kurz und klein, so, ne? Also da fehlt mir halt oft einfach sozusagen diese Perspektive, und aus meiner Sicht hat es damit zu tun, dass auch in diesem Bereich, in dem wir jetzt gerade sprechen, auch keine Bereitschaft ist, was zu verändern, weil man das überhaupt nicht als notwendig erachtet. Also der Sinn von sozialer Arbeit und auch der Return on Invest, den man von sozialer Arbeit scheinbar nicht erwartet irgendwie, weil es halt nicht direkt irgendwie einen Erfolg bringt, der hat zur Folge, dass dann auch solche Themen halt auf die lange Bank geschoben werden, beziehungsweise halt immer wieder gesagt wird, ja, ist ja ganz interessant, aber eine Notwendigkeit sehen wir da drin halt nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen die Rückmeldung. Wir haben jetzt zwar mit einigen Politikerinnen und Politikern gesprochen, die das sehr wohl so sehen, aber ich glaube, so das Gros der Menschen, die da aktuell auch die Entscheidung treffen, sieht es halt nicht ganz so brisant oder so für notwendig. Und ich finde, das hat was mit der Wertschätzung oder mit der Sicht auf soziale Arbeit auch zu tun, im Allgemeinen einfach. Ja.
Aber nicht nur. Ich glaube auch, das würde ich auch noch gerne mit reinbringen, ich glaube, es geht natürlich auch um Macht und Kontrolle. Und ich glaube, wenn das Zeugnisverweigerungsrecht für alle, das war ja die Frage, warum ist nicht für alle? Du hast eben noch so gefragt, warum nicht für alle, dass der Staat dadurch natürlich was aufgibt, nämlich die Möglichkeit, Straftaten über Bürger, weil wir sind nämlich auch nur Bürger in diesem Verfahren und keine Sozialarbeiter, die Straftaten aufzudecken. Da gibt er natürlich was ab. Wenn alle Sozialarbeiter Deutschlands ein Zeugnisverweigerungsrecht hätten, würde ja theoretisch jegliche Straftat, die überhaupt stattfindet in diesen Bereichen, einfach in diesen Bereichen bleiben. Verstehst du, was ich...
Ja,
nein. Ja, ja. Und das ist eine Abgabe von Kontrolle, ja. Und der Staat braucht ja die Sicherheit. Also so sind wir ja konstruiert in Deutschland. Oberste Prämisse ist, wir müssen Sicherheit, wie du schon angedeutet hast, dann geht Polizei rein, damit sie glaubt, sie macht Stadtteile sicherer. Das ist ja aus der Sicht der Polizei auch die einzige Möglichkeit. Sie haben ja keine andere. Wenn aber dann jetzt dieses Zeugnisverweigerungsrecht für alle Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in Deutschland wäre, haben sie gar keinen Zugriff mehr. Und das würde natürlich aus Sicht der Polizei und der Justiz natürlich eine immense Schwächung in ihren Ermittlungsaufgaben bedeuten. Also ich glaube, das ist schon ein Punkt. Das könntest du ja mal die Polizei mal fragen oder mal so eine Staatsanwalt, ob das auch ein Punkt ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, weil ich glaube, wir haben jetzt auch eine schwierige Situation. Generell Krieg, noch ein Krieg und Energiekrise und alles, was wir erleben, führt ja dazu, dass es eine Unsicherheit in unserer Bevölkerung, in der Gesellschaft gibt. Und dieses will der Staat sich nicht, vielleicht auch zu Recht, also vielleicht ist es auch so, vielleicht funktioniert ja unser Staat auch genau aus diesem Grund. Aber wenn er was weggibt, das wird dem Staat nicht gut gefallen. Und deswegen macht das auch, glaube ich, nicht. Und deswegen wird es auch nur einzelne Personen, also einzelne Gruppen geben oder einzelne Einrichtungen geben, wo wir es vielleicht hinkriegen. Aber für alle wird das, glaube ich, nicht, dass man sich darauf einlässt von Seiten des Staates.
Man kann ja abwägen, wo es sinnvoll ist, wo es vielleicht auch weniger dann sinnvoll ist.
Genau.
Aber wie ist, also Ronald Beetsch ist jetzt eher weniger optimistisch wie euer Geschäftsführer, dass das jetzt irgendwie absehbarer Zeit noch passieren wird. Die aktuelle Bundesregierung hat das schon mal im Koalitionsvertrag drinne stehen. Allerdings wird demnächst der Wahlkampf losgehen, also ist wahrscheinlich davon nicht mehr von auszugehen, dass das in dieser Amtszeit noch passieren wird, die diese Regierung hat. Vielleicht ja dann im nächsten, wer weiß das schon. Aber ihr seid in einem Bündnis drin aktiv. Wie muss ich mir so eine Arbeit vorstellen in so einem Bündnis? Also wie kann man da vor, Lobbyarbeit zu machen?
das Bündnis ist ja entstanden aus dem Zusammenschluss von Fanprojekten damals. Also auch, weil den Ronald jetzt ja auch schon beschrieben hat, es gab ja einige Fanprojekte, wo sowas passiert ist. Und dann gab es auf einer Jahrestagung das Thema. Und dann haben sich einige Projekte mit der Koordinierungsstelle der Fanprojekte zusammengesetzt und haben das mal dann ein bisschen so zusammengefasst und haben gesagt, wir müssen irgendwie uns konstituieren als eine Arbeitsgruppe. Und aus dieser Arbeitsgruppe, die vor 12 Jahren sich entwickelt hat, da war ich dann auch dabei. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, wenn wir, was wollen wir eigentlich? Und dann ging es relativ schnell klar, wir müssen versuchen, das Gesetz zu verändern. Also nur anzubauen, das und das und das und das passt nicht, das passt doch nicht zur Arbeit. Das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel muss sein, dass die Gesetzesänderung herkommt. Dann haben wir gemerkt, dass wir dafür zu klein sind. Also nur die Fanprojekte, und haben das dann sozusagen geöffnet und es wurden immer weitere Institutionen dazugekommen. Dann haben wir gemerkt, dass ja, wir müssen die großen Player dazu nehmen. Also die großen Verbände. AWO, Caritas, Parität der Wohlfahrtsverband, jetzt ist Verdi dabei, GEW. Das hat sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren so entwickelt, dass jetzt die großen Träger mit ihren, ich sage jetzt mal, mit ihren Geschäftsführungen, also wirklich, wir haben nicht einen AWO-Verband in Baden, sondern die AWO ist da drin. Und die GEW ist da drin. Und Verdi ist da drin. Verdi Deutschland ist da drin. Weil es ja alle wirklich auch betrifft. Also durch, das ist vielleicht, was Sten eben auch so gesagt hat, das hat auch was Positives, unser Fall, nämlich, dass es sichtbar wird, dass auch viele daran beteiligt sind, die es noch gar nicht, glaube ich, merken, dass sie daran beteiligt sind. Aber die Verbände oben merken natürlich schon, dass sie was für ihre Mitarbeiter machen müssen. Dass sie die Geschäftsführung und die Vorstände von großen Verbänden merken, das kann uns genauso blühen wie dem Stadtjugendausschuss hier. Und deswegen ist es jetzt so groß gefächert und ist klar, es geht um einen Gesetzesänderungsantrag, der eingereicht werden muss. Da bräuchten wir einen guten Politiker aus der Ampelregierung logischerweise, sonst funktioniert es ja sowieso nicht. Und eigentlich einer mit einem großen Namen, der sich da dahin traut und sagt, okay, ich halte es für wichtig. Wir versuchen es ja in der Politik ist ja so, wir können ja nicht beim Marco Buschmann anrufen und sagen, wir würden jetzt gar einen Termin haben. Dann sagt er, ja, 2050, dann können wir mal ein Bier trinken vielleicht. Und wir versuchen es halt von unten nach oben, so läuft es halt in der Politik. Und wir sind auch relativ weit schon, also haben ja auch Bundestagsabgeordnete hier involviert aus dem Kreis Karlsruhe, aus der Stadt Karlsruhe auch. Und das Thema ist schon gesetzt, auch in allen drei Parteien. Die Frage, die du gestellt hast, ist, kriegt man es noch vor der Wahl 25, kriegt man es hin? Ich sag so wie der Daniel eben, wir müssen es versuchen. Ob es realistisch ist, weiß ich auch nicht, aber wir versuchen das und vielleicht ist doch noch irgendwie, aber es ist natürlich kein Thema, wo man auch, also Wahlstimmen mit fängt, das ist schon klar. Also es wird kein Wahlkampfthema werden, also das ist leider nicht möglich. Aber das Ziel ist schon, dass wir also in dem nächsten Jahr trotzdem noch das versuchen, da zu platzieren und dass wir da jemanden finden, der das dann einfach auch beantragt. Und wie schnell manchmal irgendwie Sachen so beschlossen werden. Also ich meine, wenn man jetzt die Cannabis-Legalisierung anguckt von Herrn Lauterbach, wo ich denke, das ist ja ein viel größerer Komplex. Ja, also da geht es ja um viel, viel mehr, also um rechtliche Fragen wie jetzt bei diesem Thema. Das ging dann doch relativ schnell.
Na gut, wenn man die Jahre davor anziehen. Ich meine, das ist ja auch schon Jahrzehnte Thema. Aber.
Ja, Thema ist es schon lange. Aber es ist, das, also, die Argumentation, dass es so eine lange Vorlaufzeit braucht, um sowas zu verändern, die zählt ja eigentlich nicht. Also, es gibt ja nicht nur jetzt im Cannabis-Legalisierung, es gibt ja viele andere Punkte ja auch, die jetzt so verändert werden, wo auch Gesetzesveränderungen stattfinden. Das geht schon relativ, wenn der politische Wille da wäre oder da ist, dann geht es auch relativ schnell.
Und es gibt natürlich einen zweiten Weg, je nachdem wie unsere Prozesse jetzt weitergehen, kann es natürlich sein, dass egal sozusagen welches Urteil immer gefällt wird, dass sowohl wir oder die Staatsanwaltschaft Widerspruch einlegen. Das bedeutet, wir gehen von Instanz zu Instanz und im Zweifel landet es beim Bundesgerichtshof oder beim Bundesverfassungsgericht, je nachdem. Und dann muss sich die Politik damit befassen. Ne? Also wenn da vielleicht irgendwann höchstrichterlich entschieden wird, dass vielleicht das vielleicht wirklich ein Problem ist. Also ich meine, in diesem Zweig eines Baumes können wir uns ja durchaus auch noch befinden. Wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt weitergeht. Weil also nach dem, was alles jetzt in den letzten Monaten passiert ist, gehe ich nicht davon aus, dass es eingestellt wird. Von dem her würde das dann bedeuten, die Strafverfahren oder die Ermittlungen werden sozusagen immer wieder neu bewertet werden müssen. Und dann ist unsere Meinung oder unsere Haltung, glaube ich, die, dass wir Berufung einlegen werden, solange wir das machen können, weil wir uns einfach in der Form so sehen, dass wir unsere Arbeit gemacht haben und dafür nicht justiziabel irgendwie verurteilt werden dürfen. Und eben der Staat und die geltenden Gesetze aktuell sehen das anders. Und deshalb wäre das vielleicht auch noch eine Option, dass wir dann da irgendwie in eine Richtung kommen, wo dann halt doch nochmal, natürlich ein deutlich größerer medialer Aufmerksamkeit ist und vielleicht auch die Gerichte einfach irgendwann immer wichtiger werden oder größer oder reichweitenstärker, wie auch immer man das nennen will, und vielleicht auch dann in diese Richtung gehen kann. Ja. Spekulativ natürlich alles, aber wer weiß
es. Der ominöse Filmprojektmitarbeiter, mit dem ich telefoniert habe, hat dies auch angesprochen, dass es, ob das vielleicht ein Gedanke der Staatsanwaltschaft sein könnte, anhand dieses Falles, das einfach mal richtig durchzuklagen sozusagen, bis dann mal ein endgültiges Urteil in der Hinsicht feststehen könnte.
Also ich glaube tatsächlich, es wäre wirklich ein Weg, der vielleicht für alle sozusagen jetzt noch von den privaten Einschränkungen und nervlichen Anspannungen und emotionalen Dingen, vielleicht wäre es wirklich der Weg, weil, also ich meine, wir merken jetzt ja selber, wir kriegen es von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft, auch von den Ministerien zurückgemeldet, das ist ja für die auch ein Problem. Also, und das ist ja auch klar, dass dieses Problem wiederkommen wird. Also wenn die nächste Geschichte passiert, und wir haben es jetzt ja gerade Hannover und Braunschweig, da wird ja jetzt ja wieder sowas in diese Richtung passieren, weil ich meine, die Ermittlungsbehörden sind ja dazu quasi angehalten, genau so zu agieren, ja. Also von dem her wird dieses Problem auch nicht verschwinden, und entweder verschwinden dann die Fanprojekte oder Ultraszenen, das halte ich für unwahrscheinlich. Und dann wird dieses Problem immer weiter sozusagen sich ausdifferenzieren. Und deshalb glaube ich, wäre es tatsächlich auch für die Ermittlungsbehörden gut, wenn da mal eine politische Klärung da wäre, weil, also ohne eine politische Klärung kriegen wir das Problem nicht gelöst.
Du hast sehr skeptisch geguckt gerade eben.
Also ich habe nur skeptisch geguckt, weil das ja jetzt so ein bisschen rausgefiltert wurde, auch von dir, dass ein strategischer Feldzug der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ist, um das sozusagen mal zu prüfen.
Ich könnte es noch unterfüttern. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ist ja nicht zum ersten Mal, dass man so als Fan auch außerhalb Karlsruhes von ihr hört. Also gab es ja schon andere Vorfälle in der Geschichte.
Das ist richtig. Und da müssen jetzt ja wirklich ein bisschen aufpassen, weil wir noch in dem Verfahren sind. Aber wenn du das jetzt ansprichst, da wurde ja genau das Gleiche versucht. Nämlich, was sie jetzt auch versucht haben, und das ist auch das, warum das, glaube ich, auch, das war ja die Frage, warum glaubst du, ist es jetzt so anders als sonst? Ich glaube, es ging damals in dem Fall und jetzt auch wieder um die Struktur aufzudecken und daraus sozusagen organisierte Kriminalität zu machen. Kann ich ja auch so sagen, weil wir sind ja da gelandet. Also wir sind ja nicht bei der Strafstaatsanwaltschaft gelandet, sondern bei UK. So. Und ich glaube, das ist eher der Grund, warum wir da jetzt gelandet sind und warum das jetzt so auch diese Dimension angenommen hat und auch diesen Weg jetzt geht. Ich glaube persönlich, aber da kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben, ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe den Weg eingeschlagen hat, um jetzt eine höchstrichterliche Entscheidung zu treffen, wegen dem Zeugnisverweigerungsrecht, ja oder nein, oder arbeiten wir richtig. Das glaube ich persönlich, nicht.
Ja, ich glaube,
das
Anfangsziel war das sicherlich nicht, da würde ich dir komplett zustimmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt sozusagen beide Seiten auch ja irgendwie, das war auch mal unser Thema so, die Staatsanwaltschaft hätte ja auch einfach aus der Geschichte aussteigen können, indem sie einfach die Ermittlungen gegen uns einfach nicht weiter verfolgt, so, ne, aber das war ja nie eine Option scheinbar. Und genauso haben wir halt nicht ausgesagt. So, und jetzt haben wir zwei Seiten, die sozusagen auf ihrem Recht beharren. Die eine sagt, sie hat das Recht quasi im Gesetzbuch stehen. Und wir sagen, das ist aber so nicht legitim oder das kann so nicht sein. Und deshalb ist jetzt vielleicht die Konsequenz daraus schon, dass es in diese Richtung geht. Das war sicherlich nicht der Anfangs, wie soll ich sagen, die Anfangsmotivation oder den, ja, so, ne? Aber vielleicht ist es jetzt sozusagen der Weg für beide Seiten, im Endeffekt nachher irgendwas zu haben, was beiden was nützt, im Best Case. Im Worst Case kriegen wir ein Urteil, gegen das wir nicht mehr vorgehen können und sind dann im Zweifel vorbestraft und müssen Geld bezahlen. oder werden freigesprochen, aber oder es wird eingestellt, das halte ich für am unwahrscheinlichsten.
Jetzt sitzt ihr zwei da so entspannt und könnt da so gefühlt ganz entspannt drüber diskutieren, aber was macht das mit einem?
Das ist eine gute Frage. Also wir sind drei Individuen mit drei unterschiedlichen Persönlichkeiten und auch wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, auch noch unterschiedliche Eigenwahrnehmung, Eigenbetroffenheit. Da kann ich natürlich nur für mich reden. Sebastian kann für sich reden, für die Sophia, die ist jetzt nicht da, kann niemand reden. Ich glaube, wir haben individuell, gehen wir da verschieden mit um. Mich hat es letztes Jahr, das kann ich ja sagen, nachhinein sehr getroffen, die Situation, weil ich natürlich vieles in Frage gestellt habe und auch sehr darunter gehadert habe, dass ich vor Gericht muss. Ja, wir mussten vor einen Richter. Ja. Ein Richter hat, also wir waren schon oft bei Gericht mit dabei, aber da reinzulaufen und dann war ja auch noch diese Beugehaft, irgendwie schwebte die da oben drüber, das war nicht cool. So, und es hat mir auch wirklich ein bisschen aus meiner Ruhe geworfen und aus meinem Gleichgewicht hat es mich auch rausgebracht im letzten Jahr, im Sommer letzten Jahres. Es schwebt immer, für mich immer, jeden Tag. Ich meine, das ist ein Verfahren, das läuft. Also das ist nicht gut. Das ist, wie das denn schon angedeutet hat, glaube ich auch. Es wird noch ein paar Jahre gehen, weil beide Seiten jetzt auch nicht aufhören, egal ob jetzt im Amtsgericht, glaube ich auch nicht, dass da eine Entscheidung getroffen wird, die für beide so gut ausgeht, kann eigentlich schon gar nicht so ausgehen, dass da, egal wie was da entschieden wird, wird es eine Partei nicht akzeptieren oder beide Parteien nicht. Das ist natürlich eine Situation, die für mich nicht gut ist und die mich auch wirklich auch belastet. Ja.
Das heißt, wenn jetzt, weil du sagst, es kann theoretisch ja nicht mehr gut ausgehen, wenn das Gericht jetzt sagen würde, okay, wir machen die Geldbuße runter, sodass es nachher vielleicht nicht mehr in eurem, weil das eben noch erwähnt.
Im Führungszeugnis
steht. Danke. Führungszeugnis, genau. Dass es dann nachher nicht im Führungszeugnis steht. Wäre das dann etwas, wo ihr sagt, okay, damit können wir leben? Oder sagst du da einfach, nee, das geht einfach gar nicht. Ich will auch keine Geldstrafe haben, die irgendwie okay ist, weil es ist einfach nicht okay?
Also ich meine, das Plädoyer unserer Anwälte können wir natürlich hier nicht vorwegnehmen, weil dann würden wir ja sozusagen vorwegnehmen, wie wir im Strafverfahren auftreten. Aber das Stan hat ja schon ein paar Mal auch so gesagt, und das sehe ich genauso. Wir glauben, dass wir das in unserer Arbeitsfunktion richtig gemacht haben, obwohl wir wissen, dass wir rechtlich nicht auf der richtigen Seite stehen. Rechtlich braucht man auch nicht darüber diskutieren. Ich muss auch mit keinem Staatsanwalt oder Richter diskutieren, ob das Recht auf der rechten Seite steht. Das Recht steht auf der rechten Seite. Wir können nur unsere Arbeit nicht machen, wenn wir so behandelt werden. Deswegen glaube ich, dass keiner zufrieden sein wird. Egal, nehmen wir mal an, das Amtsgericht Karlsruhe geht unter die 90-Tage-Sätze, was ich glaube ich auch denke, was möglich sein könnte. Dann hätte man eine Geldstrafe, sagen wir vielleicht noch die Hälfte, 60 Tagessätze oder 70, ist dann ja auch egal. Aber wenn man unsere Haltung so ernst nimmt, wie wir es gerade so auch irgendwie versucht haben darzustellen, kann uns das auch nicht zufriedenstellen. Und den Staatsanwalt wird es aber auch nicht zufriedenstellen. Also es können ja auch beide Seiten dagegen nochmal vorgehen. Und ich befürchte, beim Amtsgericht ist es definitiv, wird es so kommen.
Ja, kurz zu meiner emotionalen Geschichte. Also ich habe tatsächlich bei mir mal gemerkt, dass ich mich das nicht kalt lässt, auf keinen Fall, aber dass ich mich irgendwie so ein bisschen mit der Thematik von Anfang an so beschäftigt habe, dass ich trotzdem noch gut schlafen konnte und dass ich trotzdem auch irgendwie dann mein Privatleben irgendwie normal geführt habe, ohne dass ich da ständig irgendwie Albträume hatte. Ich kann mich erinnern, so die Situation, bevor es dann wirklich um die Beugehaft ging, da habe ich dann schon auch mit meiner Frau drüber gesprochen, weil ich jetzt noch, sage ich mal, einen relativ jungen Sohn habe und da mir natürlich schon Gedanken gemacht habe, wenn ich jetzt in Beugehaft gehe, wie lange will ich das machen, so, ne? Weil ich einfach auch keinen Bock habe, irgendwie jetzt das Familienleben da zu verlassen, um irgendwie da, weiß ich nicht, als Widerstandskämpfer irgendwie in Beugehaft zu gehen, so
ist mal mein Held.
Blöd gesagt, ne? Deshalb habe ich mir da tatsächlich auch relativ konkret Gedanken drüber gemacht, wie lange ich das machen würde, also dieses Thema Beugehaft, und habe für mich da dann eine Entscheidung getroffen. Dann ist es ja zum Glück nicht so weit gekommen und da ist mir natürlich dann schon auch ein Stück weit eine Last von den Schultern gefallen, weil ich meine, das ist natürlich schon was, wo man sich dann überlegt. Aber trotz allem habe ich die ganze Zeit immer irgendwie auch so das Gefühl gehabt, okay, wir machen das auch für irgendwas, was vielleicht nachher einem größeren Ziel folgt, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch. Und das ist auch weiter meine Haltung. Und ich bin da auch, ehrlich gesagt, fast noch ein bisschen kämpferischer als vorher jetzt für meine emotionale Lage, weil ich einfach, ja, ich sehe wirklich eine Bedrohung für die soziale Arbeit, wenn wir jetzt in dem Kontext einfach auch, also ich meine, der Volker sagt gerade Plädoyer unserer Anwälte, aber ich für meine Privatperson, das muss man dann nachher auch juristisch immer im Einzelfall dann betrachten, was dann auch in den Verhandlungen passiert, aber also ich würde ehrlich gesagt gefühlt einfach überhaupt keine Strafe annehmen, weil das dann gleichbedeutend damit wäre, dass ich einen Fehler gemacht habe in der Ausführung meiner Arbeit und das, der Meinung bin ich bis heute nicht und ich weiß, dass das Gesetz das anders definiert, aber ich sehe halt, dass das eine Schwachstelle ist und dass ich, wenn ich das sozusagen akzeptiere, dass dann Tür und Tor geöffnet sind, dass das sozusagen auch immer wieder passiert und wahrscheinlich häufiger als davor, weil dann klar ist, okay, ihr kommt damit nicht durch. So würde ich es mal zusammenfassen.
So, ja. Kommen wir zum Schluss.
Zum Schluss.
Haben wir noch irgendwas, irgendeinen Punkt, den wir vergessen haben, irgendeinen Themenaspekt, über den wir unbedingt sprechen sollten? Der eurer Meinung zu kurz gekommen ist oder sonst irgendwas?
Nee, also das Einzige, was ich halt immer auf den, wenn ich so Vorträge oder was mache, immer auch sag, ist, dass das dazu führen müsste, also alle, die das jetzt hören, haben ja mit Sicherheit irgendwas im sozialen Bereich oder so vielleicht zu tun, sonst hören sie sich das gar nicht an, weil also irgendwie, dass die sich wenigstens mit ihren Arbeitgebern mal zu diesem Thema auseinandersetzen, das ist immer so mein Wunsch, dass jeder, der im sozialen Bereich arbeitet und das jetzt hört oder deinen Podcast oder unseren Podcast, sich Gedanken darüber macht, wo arbeite ich eigentlich, in welchem Bereich, bei welchem Träger und dann in die Diskussion geht, um wenigstens den Rückhalt zu haben, den der Daniel Mechin ja eben auch sehr positiv und gut auch sozusagen dir erklärt hat, wie der Träger dahinter steht, weil wenn man einen schwachen Träger hinten dran hat, dann wird das nicht so ausgehen wie jetzt bei uns. Ich meine, das muss man ganz klar sagen. Also ein starker Träger ist das Wichtigste für Menschen wie uns, die in so eine Situation kommen. Wenn man einen schwachen Träger hat hinten dran, der sagt, also weißt du was, du sagst jetzt einfach aus, damit es Ruhe hat, dann hat man ein Problem. Und das wäre vielleicht nochmal so als Schluss von mir, dass sich da jeder, der jetzt im sozialen Bereich tätig ist, sich dann darüber Gedanken macht, dass ihm das selber auch so passieren kann und dass er da mindestens so geschützt ist, wie wir jetzt hier im Intern über die Schweigepflichten und über den Schutz der Sozialdaten ja schon auch beim Träger geschützt sind. Also das würde ich jedem wünschen.
Dann schließe ich mich noch an, weil ich weiß, dass das ja hoffentlich nicht nur Menschen hören, die in der sozialen Arbeit unterwegs sind, sondern eben auch Fußballfans. Und vielleicht ist es ja auch mal ganz cool, nicht mal gegen was zu kämpfen, sondern auch mal für was zu kämpfen. Und in dem Sinne, oder in dem Falle dann für was Sinnvolles, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und die Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Ganz herzlichen Dank, für uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Dankeschön euch beiden.
Dankeschön. Gerne.
Wenn auch euch das Thema interessiert oder eben auch beschäftigt oder auch vielleicht beides gleich zugleich, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, damit viele, viele HörerInnen diesen Podcast lauschen können und vielleicht der eine oder andere, man weiß es ja nie, wer zuhört, dabei ist, der vielleicht ein bisschen Druck machen kann, dass wir bei dem Thema Zeugnisverweigerungsrecht für Fanprojekte irgendwie ein bisschen weiterkommen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr es weiterempfehlt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.